Herzlich willkommen zur 41. Episode des Allgäuer Geocaching Podcasts. Hier spricht die Allgäuerin Dotti und am anderen Ende sitzt das Nordlicht Marco. Servus Marco.
Moin Dotti.
Hi, wie geht's dir?
Auch mir geht das ganz gut. Und dir?
Ja, geht so. Ich bin kurz vorm Urlaub und deswegen freue ich mich da schon riesig drauf und bin jetzt ganz entspannt und gucke auf die nächste Woche.
Ja, siehste, das ist auch fein. Hast ja auch verdient den Urlaub.
Ja, ich habe letzte Mal im September Urlaub gehabt. Also es ist schon eine Weile her und jetzt wird es wirklich Zeit.
Mehr als verdient den Urlaub.
Ja, genau. Ja. Ich werde auch ein bisschen wegfahren und komme dann hoffentlich auch zum Geocachen mal sehen. Ich habe es mir vorgenommen, ich habe auch die PQ schon runtergeladen, habe das alles eigenmächtig diesmal machen müssen, obwohl das sonst immer mein Mister macht. Aber diesmal habe ich mein eigenes GPS betankt und war erstaunt, dass ich das doch so relativ gut noch hinkriege. Also muss ich schon sagen.
Ja, das hört sich doch gut an.
Jo, wollen wir gleich wieder loslegen auf unsere bekannt bewährte Art und Weise?
Mit den Kommentaren, meinst du?
Genau, mit den Kommentaren. Wir haben nämlich reichlich Kommentare bekommen und da ist gleich mal der Tokio-Nerd, der geschrieben hat, Servus, neue Folge schon diese Nacht konsumiert. Was höre ich denn nur die nächsten 4 Wochen? Bis bald im Podcast-Wald. Setz uns bloß nicht so unter Druck, wir können nur alle 4 Wochen.
Ja.
Jo, und dann hat die Kiro-Maus geschrieben.
Die Kiro-Maus hat geschrieben, ja. Hallo Dotti, hallo Marco. Diese Folge hat mir sehr gut gefallen, war sehr interessant und kurzweilig. Viele Grüße, Kiro-Maus. Ja, das ist auch schön zu hören. Interessant, kurzweilig ist immer gut, ne?
Genau, da freuen wir uns drüber.
Jetzt hast du noch so ein Feedback. So einen kleinen Special-Kommentar hast du jetzt noch.
Von dem Aber, genau. Von einem der Dosenfischer. Genau. Nach dem Vergleich mit Howard Carpendale fühle ich mich gerade alt und schlecht. Aua, Zwinker. Schöne Grüße, Aber. PS, falsches Profil gestalkt. Der Aber hat 0 Funde, Zwinker. Also das mit dem Howard Carpendale, das warst ja du, das musst du unterschreiben.
Ja, das war ich. Ich wollte nur mal gucken, ob er uns hört und das macht er.
Ja,
und,
genau.
Ein bisschen aus der Reserve gelockt und dann ist gut. Ne?
Genau, aber hätten wir das gewusst, dass er uns hört, dann hätte er ja sicherlich Rede und Antwort hier stehen können bei uns, oder?
Das hätte er gerne machen können, ja.
Wobei ich sagen muss, ich habe ja einen der Herr Dosenfischer habe ich ja angeschrieben und gefragt, ob er vielleicht Lust hätte, uns hier ja sich mit uns zu unterhalten. Habe aber leider bis heute noch keine Antwort bekommen. Oh. Also so ganz untätig waren wir nicht. Nee. Vielleicht nimmt er jetzt die Einladung an, lieber Herr Aber oder Herr Sandmann.
Ja, das wäre nochmal was, so als kleiner Gast am Rande. Wir haben heute auch einen Gast, da kommen wir gleich noch zu.
Genau.
Warum nicht?
Das kriegen wir dann schon hin.
Bringt immer mal ein bisschen Wind rein in den Podcast, ne?
Genau.
Ja, dann haben wir noch einen Kommentar bekommen von dem Ralf. Der schreibt, hallo Dotti, hallo Marco. Wieder mal eine sehr unterhaltsame Folge eures Podcasts. Weiter so. Ich freue mich jetzt schon auf die neue Folge. Schöne Grüße aus dem hohen Norden. Ralf Kuckkescher 72. Ja, das ist Ralf. Das ist ein Bekannter von mir, also den ich auch über das Geocachen mehr oder weniger kennengelernt habe. Mhm. Und das ist der, der auch mit uns auf LPC-Touren fährt. Also der gehört mit zu diesem Team. Und der ist durch uns zum Podcast hören zumindest schon mal gekommen. Wie war es mit dem Podcast aufnehmen, weiß ich noch nicht. Aber er hört mittlerweile, auf jeden Fall hört er uns hier. Er hört den Camping-Caravan-Podcast, den Rasenfunk und so weiter, erzählt er mir schon immer. Also er hat schon ein paar in seiner Liste, hat einen Podcast auf dem Handy. Mission erfolgreich, oder?
Sehr schön.
Ja.
Und so. Das ist nicht das falscheste Hobby.
Nee, genau. So, und ich habe ja nicht umsonst gesagt, dass du anfängst mit dem Tokio-Nerd, weil jetzt bist du dann mit dem Dirk.
Ach Dirk, da hast du mir ja was eingebrockt. Hallo Dotti, moin Marco. Bin übrigens auch durch die Dosenfischer zum Podcast gekommen, aber das nur nebenbei. Ich wollte etwas zu Geocaching in den Medien schreiben. Wie ihr schon sagtet, gibt es auch immer wieder Cacher, die unbedingt 15 Minuten Ruhm brauchen. Kurz vor Ostern gab es einen ganzseitigen Artikel in einer Frankfurter Zeitung. Was könnten sie Ostern machen? Wie wäre es mit Geocaching? 70% Bilder, 30% teils inhaltlich falscher Text. Da frage ich mich, ob der Cacher, der mit der Presse den Tag verbringt, den Artikel gegenliest und abnimmt. Wohl nicht. Was mich daran stört, ist vor allem, dass damit auch der Letzte, der noch nichts von Geocaching gehört hat, losrennt, ein paar Dosen findet und nach gefühlten 53 Funden seine eigene Filmdose hinter die Leitplanke wirft. Somit sind wir beim Thema Handycacher. Es ist tatsächlich so, dass Leute sich die Spiele-App Geocaching runterladen und meinen, es wäre sowas Ähnliches wie Pokémon Go. Mich sprach mal jemand an, dass eine Freundin so eine App zum Dosensuchen geladen hätte und sie wäre da auch mal mitgegangen. Zitat, fährt da echt einer von der Firma rum und versteckt die ganzen Dosen? Ein Entmuckeln und Zeigen, wie das Spiel überhaupt geht, findet kaum mehr statt. Mit all den negativen Auswirkungen, wer einfache Tüteldosen findet, wird auch noch solche legen und wer nur gut gefunden Danke-Logs liest, wird auch nur so locken. Ja, da könnt ihr recht haben. Übrigens wurde der von Dotti angesprochene Lost Place in Bayern von den Ownern nach 10 Jahren deshalb am nächsten Tag sofort zugemacht, weil die Pressecacher in der Zeitung ein Foto vom Final und ein Foto des GPS inklusive Final Cords zeigte. Macht weiter so und liebe Grüße. Oha, da hat er ja eine ganze Menge geschrieben.
Ja,
da könnte er recht haben, dass man vielleicht mit diesen Berichten, die da in der Zeitung steht, erst recht aufmerksam wird. Ich glaube aber mal, dass die Zeiten von unserem geheimen Hobby wirklich vorbei sind und dass so ein Zeitungsartikel nicht allzu viel auslöst. Also ich weiß es nicht. Es gibt, wie gesagt, keinen Beweis dafür. Ich weiß es nicht. Was sagst du dazu? Ist das wirklich so?
Ich glaube das auch fast nicht, aber oder? Nö. Ja, was soll ich sagen?
Also das mit der Zeitung kann ich fast so nicht unterschreiben. Mit dem Handycacher, da muss ich ihm wirklich recht geben, das glaube ich sofort.
Das glaube ich auch sofort, ja.
Ja. Also du guckst da auf dein Handy, hast da eine App, installierst sie und glaubst, du machst sowas wie Pokémon Go. Bist nie richtig eingewiesen worden, nie wurde dir gezeigt, wie man sowas macht, wie man es richtig macht, wie man richtig lockt. Die Frage ist nur, ob sich das vielleicht mit der Zeit erledigt, weil ich glaube, wir da sehr sensibel sind, wir Älteren, und wir dann eben vielleicht auch mal die Neuen anschreiben und sagen, hör mal zu, das ist nicht die feine englische Art, komm doch mal zu einem Event, unterhalte dich mit uns und wir würden gerne mit dir einfach mal drüber reden, wie man so einen Log schreibt oder nicht. Ist das ein Weg?
Ja, ich glaube nicht, dass ich jemanden anschreiben würde, würde sagen, dein Log gefällt mir nicht. Das glaube ich, würde ich nicht machen. Würdest du sowas wirklich machen, wenn du eine aufwendige Dose hast und irgendeiner schreibt hier nur Danke für den Cash oder so? Würdest du
den? Ich mach's nicht mehr.
Du hast es mal gemacht? Hast du angeschrieben, dass du gesagt hast, Mensch, komm, ja, ich habe mir so viel Mühe gegeben und irgendwie.
Ja, das war 2011, da hatten wir so einen enormen Run, wo ganz viele sich angemeldet haben. Da muss irgendwas passiert sein. Ich habe es damals mit dem Facebook in die Schuhe geschoben, weil damals war nämlich dann dieser Facebook-Button auf Groundspeak eingeführt worden. Und ab diesem Zeitpunkt haben wir bemerkt, dass unsere Caches mit solchen Einheitslogs gelockt wurden. Ich weiß nicht, ob das wirklich so ist, ob es an diesem Facebook-Button lag oder ob wirklich in der App irgendwas verändert worden ist. Ich weiß es nicht. Jedenfalls war das 2011 so. Und da habe ich mir wirklich die Mühe gemacht, am Anfang wirklich die Leute anzuschreiben und zu sagen, ich sehe gerade, du hast erst 12 Funde und du hast bei uns das und das gelockt und habe ihnen halt mal drüber aufgeklärt und gesagt, wir machen ein Dönerstag-Event, hast du nicht Lust, da vorbeizuschauen, da lernst du andere Geocacher kennen, du kannst dich mit ihnen austauschen, sie können dir Tipps zum GPS-Kauf geben. Solche Sachen habe ich dann anfangs gemacht, aber es hat dann so dermaßen Überhand genommen, dass ich mich jetzt 5 Sekunden ärgere, vielleicht manchmal auch 10 und dann ignoriere ich es auch, ja.
Ja.
Ja, ich weiß es nicht, wie man es lösen kann. Wie kann man die Newbies da besser hinführen? Groundspeak wirkt dem Ganzen ja entgegen. Die haben ja jetzt mit der neuen App, die sie da entwickelt haben, zeigen die auch nur 1.1er, glaube ich, an, gell?
Ich weiß das gar nicht. Ich kenne diese neue Geocaching-App wieder, ich kenne die überhaupt nicht. Ich habe, wenn auf dem Handy, nur CGO immer.
Also die zeigen schwierigere Caches gar nicht erst an, weil die Geocacher nämlich nicht die neuen Geocacher nicht abgeschreckt werden sollen, indem sie da irgendwo hingehen und einen Cache nicht gleich finden. Sie sollen also relativ einfach dahin gelockt werden, sage ich jetzt mal. Und wenn du dann aber irgend so eine Tüteldose an der Leitplanke findest, ist das eben so, wie Dirk das auch schreibt, dann glaubst du, so ist das Spiel und die legen dann auch bald so eine Dose.
Klar, wenn ich das nur so kenne und nicht anders.
Ja. Also, offensichtlich liegt Groundspeak immer noch nichts an Qualität, sondern einfach nur an Quantität. Sonst würden sie ja sowas nicht machen. Wobei sie damit, wie sie ja auch schon im Podcast gesagt haben, sind sie ja auch nicht ganz so zufrieden. Also da finden sie ja immer noch den Weg noch nicht so optimal und da wollen sie ja auch noch ein bisschen dran feilen und die Schrauben drehen.
Kannst du dich noch daran erinnern, als du damals dein erstes Vogelhaus als Cache-Versteck entdeckt hast? Das war doch auch so ein kleines Highlight eigentlich, oder? Bei mir zumindest.
Echt?
Ja, ich fand das damals richtig geil. Das war gerade, ich meine, 10., 12. Dose oder so. Und dann waren wir im Wald und hier muss das sein. Und dann ein Vogelhaus und das Loch zugeklebt vernünftig. Und dann, oh, das ist ja ein cooles Versteck. Guck mal, da im Vogelhaus. Und da ist die Dose drin und juhu und Freude. Und mittlerweile sagt man schon, ach nö.
Ach nö. Ach nö. Ach nö, ach nö. Nee, ich freue mich immer noch drüber.
Ja. Aber es gibt auch so ein paar nette, die haben noch so ein Soundmodul drin, da piept das dann noch so ein bisschen und so, das ist dann auch schon nett gemacht. Aber meistens denke ich mittlerweile so, ach nö, nicht schon wieder ein Vogelhaus. Echt? Ja.
Also bei Thema Vogelhaus, da sträuben sich jetzt bei mir gerade sämtliche Haare, weil da haben wir mal eine Geschichte erlebt, die ich nicht so optimal fand. Das war ein Lehrer, der Meinung war, er sollte jetzt cachen gehen, aber nicht alleine, sondern mit seiner Schulklasse. Und da hat er ein Projekt draus gemacht. Das ist schon ein paar Jahre her. Der Lehrer ist auch nicht mehr Geocacher, deswegen kann ich das sicherlich hier so ein bisschen breit treten. Und der ist eben mit seinen Schüler losgegangen, hat Caches rund um die Schule gelegt und unter anderem auch ein Vogelnest in ein Baumloch, in ein Astloch gelegt. Mhm. Und hat dort auch noch Eierattrappen reingelegt. Und hat dort die Dose reingelegt und fand das äußerst witzig.
Haben wir hier auch so eine Dose.
Echt?
Ja.
Und wir sind dann nämlich hingegangen, haben dann in das Astloch greifen wollen, haben sicherheitshalber vorher reingeschaut, haben dieses Nest gesehen mit den Eiern, sind natürlich davon ausgegangen, dass es echte Eier sind und haben uns dann nicht mehr um den Cache, also um das Loch gekümmert, sondern haben wirklich alles abgesucht und nichts gefunden. Und haben dann auch mit DNF gelockt und angeschrieben und da hat er sich köstlich drüber amüsiert, dass wir das nicht gefunden haben, weil es war doch in dem Nest drin und die Eier sind doch nur Attrappe. Und das fand ich sowas von, also falsch. Ja. Sowas geht gar nicht.
Nee. Aber genau so einen gleichen Cache haben wir hier auch. Klar, an der Obereider liegt das Ding irgendwie. Da ist genau wie du sagst, also in so ein Nest und da sind irgendwie drei so eine weißen Eier drin und in einem ist dann auch das Logboot auf irgendwie drin. Und auf den ersten Blick siehst du einfach nicht, dass das Kunststoffeier sind. Also.
Ja, aber jetzt stell dir mal vor, du gehst wieder an einen anderen Cache, langst dort in ein Baumloch und siehst da Eier und denkst dir, ach, ist ja bloß ein Cache und dann sind das richtige Eier.
Ja, ja, das ist nicht gut, die Cache-Versteck-Idee. Das gibt es andere schöne Sachen, die man machen kann. Und nur um andere irgendwie zu ärgern oder so, weiß ich auch nicht.
Ja. Steht das dann auch nicht im Hint oder irgendwas? Spätestens im Hint wäre es schon falsch, also müsst ihr schon im Listing stehen.
Das weiß ich jetzt gar nicht, was da drin stand. Also. Aber das war... Der gehörte zu einer Runde, der Cache. Und wie du weißt, wer liest in der Runde Listings, oder?
Ja, genau.
Ne, das
ja gut, dann müsste man sich selber an die Nase fassen, aber ich gehe doch da auf Nummer sicher und mache sowas nicht.
Ne.
Also ich muss doch mit unserer Dummheit rechnen. Ich würde jetzt gar nicht mal sagen, der Dummheit der anderen, weil ich bin genauso, also mir kann das genauso passieren, dass ich irgendwie auf einer Tradi-Runde eben nicht jedes Listing einzeln lese. Aber da sollte man doch einen Schritt weiter denken und sowas nicht machen.
Ja.
Naja, sind wir schon mittendrin im Thema. Danke, Dirk, für diesen Kommentar.
Ja, schönen Dank.
Hast du uns ja gleich eine Diskussion Einleitung geliefert.
Ja, genau.
Okay, dann würde ich sagen, mit den Kommentaren war es das. Und jetzt können wir gleich zum Hauptthema übergehen, wenn du auch soweit bist, Marco.
Ich bin soweit, ja.
Super, klasse. Es ist schon eine ganze Weile her, da haben wir von Oskar zu Fuß mal einen Kommentar bekommen. Und den möchte ich mal kurz vorlesen, damit wir wissen, worum es eigentlich geht. Beim Veröffentlichen von Caches wird immer sehr viel Wert auf das Rollstuhl-Attribut gelegt und darauf geachtet, dass die T-Wertung größer 1 ist, wenn der Cache nicht rollstuhltauglich ist. Jetzt cache ich bereits über 10 Jahre, aber mir ist noch nie ein rollstuhlfahrender Cacher begegnet. Außerdem gibt es meines Erachtens nach durchaus Menschen mit Handicap und gelenkgängigen Rollstuhl, die locker einen T2 oder höher schaffen. Mich würde jetzt einfach mal interessieren, was betroffene Cacher zu diesem Thema meinen. Vielleicht kennt ihr ja jemanden oder es meldet sich ein Betroffener zu diesem Thema zu Wort. Liebe Grüße, Oskar. Ja, und das haben wir jetzt schon eine ganze Weile vor uns hergeschoben, dieses Thema. und haben überlegt, ob wir inzwischen vielleicht jemanden kennen, der uns da Auskunft gibt. Und es gibt tatsächlich jemanden, denn wir haben einen podcastenden Kollegen, nämlich den Björn. Servus Björn, dich haben wir heute eingeladen und ich freue mich riesig, dass du da bist. Hallo.
Ahoi Dotti. Ich freue mich auch, dass ich bei euch sein darf.
Und Björn ist auch nördlich, ne? Moin Björn.
ja, moin Marco. Ja, ich bin auch aus dem nicht ganz so hohen Norden wie du, aber ja, fast.
Ja, Dotti, ja, dann, bist du in Unterzahl hier.
Ja, ja, da muss ich mich umso lauter bemerkbar machen, wenn das so ist.
Okay.
Aber um ganz ehrlich zu sein, ich habe ganz häufig im Allgäu Urlaub gemacht.
Ja, das habe ich auch noch vor.
Ja, Björn, du hast gerade gesagt, du lebst auch im Norden. Möchtest du uns sagen, wo genau?
Ja, ich lebe in so einer kleinen Stadt an so einem kleinen Fluss. Mhm. Hamburg an der Elbe.
Oh, ja. Kleinstadt.
Ja. Sehr schön. Ja, jetzt bist du also, du sitzt im Rollstuhl. Wie sage ich denn das richtig? Bist du Rollifahrer? Bist du, wie kann ich dich richtig ansprechen oder wie drücke ich mich da aus richtig?
Ja, am besten du sagst Björn, ne?
Ja, genau. Dachte ich auch gerade.
Also, weil da höre ich drauf.
Okay. Ja, aber na, die Unterscheidung also zwischen...
Also ich sag tatsächlich nicht, dass ich im Rollstuhl sitze, sondern ich fahre den Rollstuhl. Es ist so ein bisschen dynamischer. Das Sitzen ist so, ja, es passt nicht so richtig zu mir. Ich bin einfach so ein Wippstert irgendwie und ich muss immer unterwegs irgendwie und deswegen fahre ich Rollstuhl, ich sitze nicht im Rollstuhl.
Mhm. Also bist du sogar so einer, wie eben der Oskar in seinem Kommentar gesagt hat, jemand, der vielleicht auch ein T2 oder höher schafft. Also deswegen bin ich ganz gespannt, was du nachher noch erzählen wirst zu diesem Thema. Du bist also jemand, der wirklich aktiv unterwegs ist. Machst du auch irgendwelche Sportarten in dem Sinne? Machst du, es gibt ja auch solche Fahrräder, die man als Rollifahrer benutzen kann. Machst du sowas dann auch?
Ja klar, ich habe ein Handbike, mit dem fahre ich auch ganz viel durch die Gegend. Mhm. Und was mache ich noch für Sportarten? Ich habe natürlich mal Rollschuhbasketball gespielt. Das mache ich im Moment gerade nicht. Das pausiert ein bisschen. Ich fahre Longboard auf dem Rollstuhl. Ich habe mal einen Augenblick lang im Rollstuhl geskatet. Da lief ja gerade auch was in Berlin im Fernsehen. Irgendwie, dass der David Lebuser, das ist ja irgendwie einer, der bei der Weltmeisterschaft im Rollstuhlskaten teilnimmt, der gibt immer so Kurse und an denen hatte ich auch schon mal teilgenommen. Das macht viel Spaß und ansonsten fahren wir viel durch die Gegend, wir wandern viel irgendwie und ja, sind eigentlich dauernd unterwegs.
Wie kann ich mir denn mit einem Rollstuhl Skaten vorstellen? Das klingt interessant.
Ja, es gibt ja diese Skateparks, wo die jungen Menschen mit ihren Skateboards und diesen Rollern irgendwie welche Bowls entlang fahren und da irgendwie Kunststücke machen.
Ja.
Und dasselbe machst du halt im Rollstuhl, ne?
Also du fährst mit dem Rollstuhl quasi auf den Bahnen, die haben denn. Also du hast jetzt nicht, wie ich das jetzt eben, ich habe jetzt eben im Kopf so ein Bild gehabt, wie du mit dem Rollstuhl auf so ein Skateboard gebunden bist da irgendwie und durch die Gegend rollst. Also so nicht.
Nee. Nee, das kann ich aber tatsächlich auch. Also ich habe mal von einem Freund das Longboard fahren gelernt. Es geht ja nur Downhill dann, weil ich ja nicht abstoßen kann.
Ja.
Aber ich habe ein Longboard und damit fahre ich hier in Hamburg im Park, wenn das Wetter es erlaubt, irgendwie gerne mal die Hügel runter.
Mhm. Jetzt, ich habe vorhin vergessen, die Frage zu stellen, wie lange sitzt du schon im Rolli?
Seit Sommer 2013.
Wie lange fährst du schon mit dem Rolli, musst du sagen, Dotti?
Ich
bin da nicht so streng.
Das wird mir heute noch öfters passieren und ich werde ihn auch heute noch öfters Jörn wahrscheinlich nennen.
Alles gut, ich bin ganz entspannt.
Okay, prima. Gut, jetzt wollen wir mal ein bisschen weiter ausholen und nochmal zum Geocaching zurückkommen. Wir haben ja die T1-Wertung und da gibt es unter anderem auf der GC-Reviewer-Seite eine einfache Möglichkeit, seinen Cache mal so grob einzuschätzen, wie der ist. Jeder kennt das, wir legen einen neuen Cache an, wir müssen das Listing ausfüllen, wir müssen die Attribute angeben und dort ist man eben sehr bedacht darauf, dass wir den Unterschied zwischen einem T1 und einem T1,5 machen. Der Unterschied ist, T1 ist rollstuhltauglich, T1,5 sei es dann nicht mehr und daran sollen sich eben Rollifahrer orientieren können. Das Attribut kennen wir auch alle, rollitauglich oder nicht, müssen wir dann auch setzen. Und jetzt eben die Frage, wann ist ein Rollifahrer wirklich nicht mehr in der Lage, einen Cache zu heben? Björn, du hast uns für uns den Spaß gemacht und hast dir mal die Geocaching-App auf dein Smartphone installiert, um dich ein bisschen hier drauf vorzubereiten. Und du bist tatsächlich mal losgegangen und hast dir einen T1-Cache rausgesucht und bist den mal angefahren. Erzähl mal ein bisschen, was das für ein Erlebnis für dich war. Erstmal mit dem Thema, dich überhaupt auseinander zu müssen. Hast du denn vorher von Geocaching schon mal was gehört? Und dann, wie bist du dann an die Sache rangegangen?
Ja, ich habe natürlich von Geocaching schon was gehört gehabt, zumal Teile meiner Familie intensive Geocacher sind. Winke, okay. Winke an der Stelle, falls sie zuhören. Selber aktiv war ich tatsächlich nicht. Ich habe erst durch eure Anfrage auch ein bisschen Lust bekommen, das mal auszuprobieren. Und Marco war dann auch so freundlich, mir dann die entsprechenden Tools erstmal zu nennen, um überhaupt anfangen zu können. Und da ich am Wochenende sowieso im Stadtpark unterwegs war, dachte ich, ich könnte da mal ein bisschen gucken. Und Marco hat mir dann da auch ein T1-Cache genannt.
Genau, die Liebesinsel.
Ja, und wir sind dann auch bei strahlendem Sonnenschein mit guter Laune in Richtung des Caches unterwegs gewesen, um dann festzustellen, wir stehen vor einer Treppe. Und das war der einzige Zugang zu dem Cache irgendwie. Und es gab keinen zweiten, weil er sich auf einer Insel im Stadtparksee befinden sollte. Ja, und dann war meine erste Geocache-Erfahrung schon gleich die. T1, rollstuhltauglich? Nein.
Ja. Das ist genau das, was ich eigentlich befürchtet habe, dass viele T1-Caches gar nicht rollstuhlgerecht sind.
Ja, aber an der Stelle würde ich auch gleich denken, das Wort rollstuhlgerecht suggeriert, dass es ein Kriterium rollstuhlgerecht gibt. Das wird es niemals geben. Weil kennst du einen Rollstuhlfahrer, kennst du einen Rollstuhlfahrer. Man kann das überhaupt nicht pauschalieren. Mhm. Weil wir sind alle aus unterschiedlichen Gründen im Rollstuhl. Einige sind inkomplette Querschnitte, so wie ich. Ich könnte ja sogar tatsächlich noch ein paar Schritte laufen. Gut, Treppensteigen geht es in der Tat nicht, aber in meiner Wohnung kann ich zum Beispiel vom Wohnzimmer noch mich an Möbeln abstützen und bis in die Küche laufen. Draußen tue ich das nicht, weil ich da ein bisschen Angst habe, aber da gibt es ja auch Rollstuhlfahrer, die einen kompletten Querschnitt haben, die sich überhaupt, die einen sehr hohen Querschnitt haben, die kaum ihre Arme benutzen können.
Ja. Mhm.
Und die könnten dann vielleicht irgendwie zwar den Cache erreichen, könnten den dann aber nicht öffnen, weil die gar nicht die Handkraft haben, um die Dose aufzumachen beispielsweise. Also insofern ist das Thema rollstuhlgerechte Caches oder behindertengerechte Caches, finde ich, extrem schwer zu beantworten, was da wirklich ein Kriterium ist.
Ja, aber das T1 soll ja zumindest so sein, dass ich ohne Hindernisse den Ort zumindest erreichen kann. Ne? Wenn ich jetzt nachher, sage ich mal, mich nicht so weit runterbücken kann oder irgendwie so, oder ich kriege, wie du sagtest, die Dose nicht auf. Also das sind ja noch wieder andere Sachen. Aber dieses T1 soll ja eigentlich sein, du kannst mit deinem Rollstuhl davor fahren. Das ist quasi, wenn an der Parkbank hinten an der Rückenlehne einer dranhängt oder so, weißt du, so, den könntest du ja erreichen eigentlich.
Genau.
Ne? Und so hatten, ja, Dotti, ich wollte dir nicht ins Wort fallen.
Nee, ich wollte mal zwischengrätschen. Ich habe nämlich noch eine Information gefunden auf der-querschnitt.de und da wird von einem Greifraum gesprochen von Rollstuhlfahrern, der zwischen 40 Zentimeter und 1,40 Meter über dem Boden liegt. Manchmal fällt auch das Beugen zur Seite oder nach vorne ziemlich schwer. Die Seite wird betrieben, das Informationsportal der Manfred-Sauer-Stiftung. Ich weiß jetzt nicht, Björn, ob dir das etwas sagt. Kannst du das auch so einschätzen? Ich meine, 40 Zentimeter, das ist Kniehöhe. Da wird man sich doch sicherlich auch noch weiter runterbeugen können im Normalfall.
Ja, das kommt immer auf die Bauchmuskulatur drauf an. Also bei Querschnitten unterscheidet man dann auch von der Lähmungshöhe. Mhm. Und je tiefer man gelähmt ist, desto mehr, also je tiefer an der Wirbelsäule der Schaden ist, so muss ich sagen, desto mehr Bauchmuskulatur hat man ja noch. Und desto mehr Rumpf Beugung hat man. Also es ist tatsächlich so, dass wenn du jetzt eine höhere Lähmung hast und kaum noch Bauchmuskulatur hast, dann sitzt du mit dem Popo tiefer als mit dem Knie, damit du nicht nach vorne fällst. Das heißt, dein Körper ist quasi durch die Schwerkraft hinten an die Rückenlehne gedrückt und dann hast du es halt schwer, nach vorne zu kommen, um irgendwas aufzusammeln, weil du dann nicht wieder hochkommst.
Also würdest du in dem Fall nicht nach unten greifen können, aber die 1,40 in die Höhe würdest du den in diesem Fall schaffen.
Ja, genau. So, und dann gibt es aber natürlich auch noch kleinwüchsige Rollstuhlfahrer und Rollstuhlfahrerinnen. Und die haben dann natürlich das Problem, dass die nicht so weit in die Höhe kommen beispielsweise. Ne?
Ja, das ist wie du sagst, das muss man echt für einen Fall zu Fall betrachten. Ne?
In dem Fall von diesem einen Cache im Stadtpark oder wo das war in Hamburg, du warst in Begleitung, war jemand mit dir unterwegs?
Ja, genau, ich war mit meiner Liebsten unterwegs.
Die nicht im Rollstuhl fährt?
Nee, genau.
Okay.
Die ist Fußgänger, wie wir Rollstuhlfahrer in solchen Fällen gern sagen.
Ja. Okay. In diesem Fall nämlich von dieser Seite, die ich da vorhin zitiert habe, stand nämlich auch drin, dass man ja davon ausgehen könnte, dass Geocacher vielleicht auch gar nicht alleine unterwegs sind, sondern zu zweit. Und da würde ich jetzt einfach mal absolut widersprechen und sagen, nein, warum? Es soll ja wirklich für jeden möglich sein, alleine loszugehen, alleine cachen zu gehen. Und dann sollte die D1-Wertung auch wirklich T1 sein. Wie stellst du dir einen Cache vor, der für dich erreichbar ist? Was würdest du da als Kriterium angeben? Wie muss der sein?
Naja, ich bin wirklich noch relativ beweglich. Also von mir aus kann der am Boden liegen oder meinetwegen auch unter einem Stein oder so.
Aber ja, diese Treppe, wie gesagt, die war jetzt für dich eine Schwierigkeit, oder?
Genau, also Treppen sind schwierig. Für mich ist jetzt auch Terrain nicht so ein Problem. Also ich gehe über Stock und Stein, ich gehe auch Berge hoch, also Berge im Sinne von noch befahrbar. Aber es kann ruhig steinig sein. Ich bin da mehr so der, wie soll ich sagen, mehr der so der robustere Rollstuhlfahrer. Es gibt aber eben auch, wie gesagt, Rollstuhlfahrerinnen und Rollstuhlfahrer, die eben wirklich auf ebenes Gelände angewiesen sind. Und insofern ist es wirklich, wirklich schwierig zu sagen, was ein Kriterium ist, um einen guten Cache für einen Rollstuhlfahrer anzulegen. Weil ich will mal ein Beispiel sagen, was nichts mit Geocachen, sondern eher was mit Wandern zu tun hat. Wir waren auf Mallorca im Urlaub und ich wollte wandern. Und wir haben eine Wanderführerin da kennengelernt und sie sah mich dann im Rollstuhl sitzen und meinte, ja, wir können hier auf Mallorca wandern. Es gibt da so einen asphaltierten Weg um einen Stausee rum. Und dann habe ich zu ihr gesagt, also das kann ich auch zu Hause machen, da muss ich nicht hier nach Mallorca kommen. Und dann hat sie wirklich einen Weg gefunden, der mich ein bisschen an meine Grenzen gebracht hat, aber der dann mir auch Freude gemacht hat, weil es ging wirklich über Stock und Stein und es war felsig, es ging bergauf und ich musste wirklich mich zusammenreißen, um nicht aufzugeben. Aber das ist das, was man eben will. Und so, denke ich, ist es beim Geocachen nachher auch. Es gibt eben halt die einen, die wirklich nur die Asphaltstrecken fahren können und die anderen, die wirklich ruppen wollen. Ne? Also was natürlich nicht geht, ist irgendwie auf Bäume klettern. Was nicht geht, ist, glaube ich, Treppen rauf, obwohl auch das geht im Rollstuhl. Ich kenne Leute, die das können. Aber das ist natürlich wirklich eher ein No-Go, glaube ich. Also Treppen ist wirklich, wenn eine Treppe davor ist, würde ich kein T1 geben.
Ja.
Wie ist es mit der Länge der Wegstrecke? Zum Beispiel, wenn wir jetzt ein T1 eingeben müssen, dann muss die Wegstrecke unter einem Kilometer liegen. Der Weg muss gepflastert sein. Er darf nicht überwuchert sein durch irgendwelches Gehölz oder sowas. Der Grund muss relativ flach sein. Das wäre ja jetzt für dich offensichtlich machbar. Das wäre ja überhaupt kein Thema.
Ja, genau.
Und was haben wir hier noch? Als wird eine spezielle Ausrüstung benötigt und da müssen wir angeben, nein. Gibt es sowas wie Greifhilfen?
Ja, gibt es.
Sowas zu beheben, ja?
Ja, gibt es. Ja, man kann sich das von zu Hause vorstellen. Also ja, das sind so ja so Zangen, möchte ich mal sagen, die so die Hand verlängern. Ne? Du musst ja irgendwie aus dem Schrank auch mal ein Glas rausnehmen können beispielsweise, und dafür gibt es so Greifzangen. Oder wenn dir was auf den Boden fällt, ein Strumpf oder ein T-Shirt oder irgendwie sowas, das wird es ja wieder aufheben können. Mhm. Und die Leute, die sich halt nicht runterbeugen können, die haben dann so Greifzangen, die ja bis zum Meter lang sind, sag ich mal, und dann können die auch was zusätzlich greifen.
Ähnliches Prinzip wahrscheinlich wie diese Müllsammelgabeln, die man so sieht.
Ja, genau. Halt
genau sowas.
Exakt.
Genau.
Exakt sowas ist das. Natürlich wesentlich teurer, weil die eine Hilfsmittelnummer haben.
Ja. Ja, wahrscheinlich auch ein bisschen stabiler und vorne wahrscheinlich ein bisschen größer noch, ne, oder?
Ja, die sind natürlich ein bisschen das so gebaut, schon, dass ja. du auch zum Beispiel Geldstücke vom Boden aufheben kannst. Also okay. Dass die so teuer sind, hat schon auch ein bisschen was damit zu tun, dass sie eine speziellere Entwicklung durchlaufen haben als jetzt die Müllsammelzahlen. Ja.
Aber das Prinzip ist das gleiche zumindest. Also.
Genau.
Gut, jetzt ist die Frage, ob man damit eine Magnetdose irgendwie, die an irgendeinem Metallgeländer befestigt ist, ob man die davon wegbekommt. Das ist eben die Frage, ob die so fest greift, um sie es wegziehen zu können.
Ja, ist auch immer die Frage, ob man so eine Zange dann auch wirklich mitnimmt. Aber kann man natürlich machen. Ja, also es gibt Zangen, die wirklich sehr stabil sind, weil du ja auch zum Beispiel sowas wie Konservendosen damit, diese 850 Milliliter Konservendosen damit tragen möchtest, ne? Also das kann ich mir schon vorstellen, dass das ginge.
Okay. Du hast vorhin gesagt, in deiner Verwandtschaft hast du doch den einen oder anderen, der Geocachen geht. Für dich war das aber nie eine Option. Gibt es dafür einen bestimmten Grund?
Warum ich bis jetzt noch nicht Geo gecached habe?
Genau.
Ich bin da ehrlich gesagt noch nicht mit der Nase drauf gestoßen worden. Und ich habe so viele andere Aktivitäten, dass das für mich irgendwie tatsächlich noch nicht relevant war. Also ich habe das zwar beobachtet, dass sie das machen, aber ja, der Reiz war noch nicht so groß, dass ich das tatsächlich mal angefangen habe. Erst tatsächlich jetzt durch eure Anfrage, und das hat mich jetzt tatsächlich auch ein bisschen motiviert, nochmal weiter zu gucken.
Das heißt, du lässt dich jetzt nicht entmutigen von deinem ersten Did Not Find?
Nein, um Gottes Willen. Nein. Nee, wirklich nicht. Also ich lasse mich von fast nichts entmutigen, ehrlich gesagt. Ich lasse mich ja auch nicht durch meinen Rollstuhl entmutigen, was viele Leute ja als, ja, wie sagen sie immer, sie bewundern mich immer dafür, dass ich so gut damit umgehe. Und ich denke immer, nein, das ist doch ganz normal. Mhm. Und genauso irgendwie, wenn ich irgendwo auf ein Hindernis stoße, dann heißt es doch nur irgendwie, dass ich einen nächsten Anlauf für den nächsten Versuch nehmen muss.
Ja. Mhm. Marco, du hattest, glaube ich, den Owner angeschrieben von dem Cache.
Ja, genau, den hatte ich angeschrieben und hatte ihm gesagt, Mensch, dass ich halt einen Kollegen habe, der das gerne mal testen wollte mit dem Geocaching, und er jetzt die erste Dose suchen wollte und da leider nicht rankam, weil da eine Treppe war. Und ich bin mir nun nicht sicher, ob er wirklich 100% am richtigen Ort war oder ob man tatsächlich über diese Treppe rüber muss, ob er mir das kurz mal beantworten könnte. Und da habe ich leider keine Antwort von ihm bekommen, habe allerdings jetzt auch noch nicht so weit gestalkt, wann er das letzte Mal online war auf gc.com oder so. Das habe ich noch nicht gemacht, aber ich habe drei Vorlocker angemailt, wo ich gesehen hatte, Mensch, die haben die Dose gefunden, und habe auch von allen drei eine Antwort bekommen. Zweimal eine relativ lange Antwort sogar, die das sagt, Mensch, schade, dass dein Kollege das nicht gefunden hat, und man muss über eine Treppe rüber, die Dose ist im Handlauf versteckt irgendwie. Und ja, wünschen ihm, dass er noch viel Erfolg hat und vielleicht eine andere Dose findet. Und einer schrieb nur kurz und knapp, ja, man muss über die Treppe oder irgendwie so, und ja. Also man muss da tatsächlich rüber. Also Björn hat alles richtig gemacht eigentlich. Also nicht, dass er jetzt tatsächlich, kann ja sein, dass man die erste Dose sucht, tatsächlich mal falsch, am falschen Ort so ein bisschen ist oder so. Ne? Aber das Bild, was er uns schon geschickt hatte da, das war ja das wie aus dem Listing, ne, vor dieser Treppe da. Mhm. Ja.
Ja. Hast du etwa gerade gesagt, dass ich doof bin?
Nein. Björn, was denkst du von mir?
Nein.
Nein. Nein, das kann ja echt mal sein. Also ich selber stand ja auch schon mal irgendwo falsch und dachte mir so, Mensch, Dussel, das ist irgendwas falsch gemacht. Ne?
Ich bin schon in eine falsche S-Bahn in Hamburg eingestiegen. Also das ist nicht ganz abwegig, dass ich da auch falsch war. Und ehrlich gesagt, wir sind da sogar zweimal hingegangen, um zu gucken. Und ich habe dann die Liebste sogar noch mal losgeschickt, dass die das auch noch mal genau überprüft, ob es nicht einen zweiten Weg gibt, um auf die Insel zu kommen. Weil dass der Cache auf der Insel ist, das war irgendwie klar. Aber manchmal ist man ja auch zu blöde und sieht dann einfach die gute Brücke nicht, die einen da hätte gerade rüber geleitet, aber war da tatsächlich nicht. Es gab nur diese Steintreppe, die da zu der Insel rüberführte.
Den falschen Orten, das kann so weit kommen. Wir hatten ja hier vorletztes Wochenende Landtagswahlen hier bei uns und ich musste eigentlich schon 20 Jahre, wie lange ich wähle, immer in dasselbe Wahllokal. Fahre mit meiner Frau dahin, wir packen unsere Unterlagen auf den Tisch und dann guckt er uns mit großen Augen an und irgendwie, nee, er hat uns da nicht in der Liste drin. Ich sage, ey, das kann doch nicht sein. Ich sage, ich habe hier das Wahlschreiben da, mein Ausweis. Nee, sagt er, ich hab's hier nicht drin, tut mir leid. Ja, und dann guckt eine Frau, die neben ihm sitzt, drauf und sagt, ha, falsches Wahllokal, sie müssen dieses Jahr zur Schule. Ich sag, oh, nein. Also auch da kann das mit dem falschen Ort mal schnell passieren, ne? Dann gehst du echt 20 Jahre immer dahin und dann, er sagte, das kann dann durch Neubaugebiete oder so kommen, dass sich das halt verschiebt, das Wahllokal, dann denke ich, genau. Naja, so viel zur Blödheit, ne? Einfach mal lesen, was da drauf steht. Wie beim Cachen das Listing lesen, ne? Und dann landet man eigentlich auch am richtigen Ort. Das war so als kleiner Ausflug.
Björn, hast du Rollifahrer als Freunde?
Ja, tatsächlich.
Mehrere. Aber da ist keiner drunter, der Geocachen geht oder sowas?
Ja, zumindest weiß ich das nicht.
Okay. Wäre das für dich eine Option, mit denen mal loszuziehen und zu sagen, jetzt schauen wir uns das mal an oder jetzt gucken wir mal, ob das Spaß macht oder nicht?
Ja, auf jeden Fall. Also das, ich denke auch, das mache ich.
Hast du ähnliche Online-Spiele, sage ich jetzt schon. Hast du ähnliche Spiele auch schon mal angeschaut, wie Scyther oder Ingress oder was gibt's denn da noch? Alles Manzi und sowas? Pokémon Go, genau. Das wäre ja mal interessant. Pokémon Go, geht das?
Das geht, ja.
Das geht bestimmt. Nee, habe ich alles nicht gemacht. Ingress hätte mich interessiert tatsächlich. Da habe ich irgendwie den Anschluss verpasst und dann ist es jetzt ja irgendwie wieder in der Versenkung verschwunden, glaube ich. Ne?
Ja, es gibt ja noch so ein paar, die das spielen, also kenne ich schon noch.
Ja, also ich glaube, der Hype ist vorbei, ne? Oder?
Also ich glaube, von diesem Pokémon Go, da ist der Hype wirklich vorbei, also da höre ich fast gar nichts mehr von. Aber dieses Ingress habe ich tatsächlich noch ein paar Kollegen, die das noch spielen.
Ah ja. Ja, also Pokémon Go, ich war Montag an der Alster, habe da an der Alster gesessen irgendwie und nein, da war kein Pokémon-Go-Spieler mehr und ich sah auch keine Handys mit Powerbank-Verlängerung in den Hosentaschen bei jungen Leuten. Irgendwie scheint irgendwie auch durch zu sein. Ja. Nee, habe ich tatsächlich noch nicht gemacht. Ich bin mehr so der Radfahrer oder Handbike-Fahrer und ja.
Ich stelle mir das so, mein Thema. Vom Handling nehme ich einfacher her vor, weil nämlich diese Dose ja, glaube ich mal, das Problem ist. Also wenn du von Ingress in irgendeine Zone fahren musst oder Pokémon Go ist ja auch, glaube ich, bis auf 5 Meter ran, dann wird das wahrscheinlich einfacher sein, als eben eine Dose beim Geocaching zu finden. Die kann ja wirklich irgendwo mal, die muss ja auch versteckt sein, damit sie nicht eben auffällt. Und deswegen kann die ja irgendwo mal wirklich untergebracht sein, wo sogar ich meine Schwierigkeiten hätte, obwohl sie in Augenhöhe ist oder irgend sowas. Also vielleicht ist das eigentliche Problem wirklich nur die Dose, die zum Schluss hängt. Einen Manzi, könnte ich mir vorstellen, kann er locker einscannen, wenn der irgendwo an einem Verkehrsschild oder so ist. Da muss man ja auch nicht so nah rangehen.
Ja, aber die sind dann relativ hoch, die Verkehrsschilder, ne? Weißt du, wie hoch ist so ein Verkehrsschild? Also ich glaube, höher als 1,40, oder? Die meisten?
Ja, also ich habe mir noch an keinem den Kopf gestoßen. Insofern ja, glaube ich, sind eben, die höher.
Die sind recht hoch, ja.
Würdest du da rankommen, Björn, wenn auf so einem Verkehrsschild auf der Rückseite ein QR-Code hängt, um ihn abzuscannen?
Ich glaube, käme so ein bisschen aufs Handy drauf an, glaube ich. ich habe schon recht lange Arme, aber ich glaube, direkt davor käme ich wohl nicht.
Okay, das würde also auch schwierig sein. Aha, das ist interessant, echt.
Was es da noch gibt,
ist ja, aber ich hatte im Vorfeld noch eine Webseite gefunden, wo es auch darum ging, Geocachen mit Rollstuhl. Und da ist eine Frau interviewt worden, deren Mann im Rollstuhl sitzt. Und die haben für sich auch so ein bisschen beschlossen, der Weg ist das Ziel, ne?
Also, dass man gar nicht die Dose findet unbedingt, sondern dass man einfach die Ambition hat, rauszugehen.
Genau.
Das Ziel vor Augen hat und dann erstmal losgeht und ob man dann die Dose lockt oder nicht, ist im Grunde egal.
Ja, das hatte sie so ein bisschen bekundet so, ne? Und sie wurde dann auch gefragt, ob er auch alleine losgehen würde, was ich zum Beispiel tun würde. Und sie hat aber gesagt, ihr Mann würde das nicht alleine machen, ne? Weil der hat auch das Problem mit der Armkraft, dass er eben halt die Armkraft nicht hat. Zum Beispiel die Dose überhaupt zu öffnen. Deswegen könnte er gar nicht alleine losgehen, ne? Aber wenn Sie jetzt mal eine Dose nicht erreichen können, hatten Sie ja immerhin eine schöne Wanderung beispielsweise, ne?
Mhm. Und wie siehst du das? Würdest du alleine losgehen, aber müsstest du dann auch diesen Aha-Effekt haben, dass du die Dose auch dann gefunden hast und lockst?
Also ich sag mal so, ich bin so gestrickt, dass ich das gerne wollen würde. Mhm. Aber wenn es aus einsehbaren Gründen an der Stelle dann nicht geht, bin ich nicht traurig. Also ich glaube, das ist auch so ein bisschen so mein Umgang mit meiner Behinderung irgendwie. Also ich kann ja viele Sachen, trotzdem ich Rollstuhlfahrer bin, irgendwie noch machen. Ne, wir haben unser Leben quasi nicht umgestellt. Das wollten wir auch ganz bewusst nicht machen. Und gehen weiter. Ich bin ja viel in Rockkonzerten unterwegs und das machen wir auch nach wie vor. Wir fahren in Urlaub, wohin wir wollen irgendwie, und haben ja jetzt auch den Wohnwagen, weil wir das unbedingt wollten. Und das machen wir dann auch. Aber wenn wir jetzt so an so Stellen kommen, was weiß ich, irgendwo ist eine Kirche, die wir besichtigen wollen und es gibt keine Rampe, ja, dann gucke ich sie mir von außen an und bitte meine Frau, irgendwie drin Fotos zu machen. Das ist für mich dann okay. Ne? Viele Leute stören sich daran und jammern dann rum, aber ich bin so nicht. Ne? Und insofern könnte ich mir auch vorstellen, dass Geocachen für mich insofern in Ordnung ist, dass ich weiß, ich hätte den Cache finden können, habe ich aber jetzt. Den letzten Schritt konnte ich halt nicht machen, weil der war nicht fahrbar oder so, ne? Wie jetzt mit der Liebesinsel da und dem Handlauf auf der falschen Seite von der Treppe. Ja. Das hätte mich nicht gestört, ne? Mich hätte alleine so die Idee, da hinzugehen und mir das alles anzugucken, das hätte mir tatsächlich genügt, ja.
Hätte dich gestört, dass der Cache mit einem T1 gekennzeichnet ist und du eben davon ausgehen konntest, dass du ihn auch wirklich machen kannst, würdest du darauf reagieren? Würdest du den Owner vielleicht anschreiben und sagen, hör zu, ich habe es versucht, es klappt so nicht? Oder wärst du dann nicht so maßregelnd oder erziehend, sondern würdest es dabei lassen?
Ich habe ein ziemlich hohes Sendebewusstsein. Ja, ich würde den anschreiben tatsächlich.
Wirklich, ja?
Also wenn ich feststelle, dass irgendwas nicht gut läuft, kann ich den Mund nicht halten. Also ich glaube, deswegen podcaste ich auch, dass ich den Mund nicht halten kann. Also ich sag mal, wir waren jetzt gerade wieder in der Elbphilharmonie und ich stelle jedes Mal wieder was Neues fest, was da nicht so toll ist. Und ich erzähle den Leuten das dann auch und ich schreibe auch E-Mails und so. Also ich versuche schon dann irgendwie für die Community der Rollstuhlfahrerinnen und Rollstuhlfahrer irgendwie was zu bewegen. Und an der Stelle wird das dann auch so. Also wenn mich Geocachen dann so reizen würde, dass ich das mache, dann würde ich auch wollen, dass andere das auch können. Und wenn es die Vereinbarung gibt, T1 ist mit dem Rollstuhl erreichbar und ich stoße dann auf eine Treppe, würde ich den anschreiben, klar.
Ja, das ist auch gut so, finde ich. Mhm. Das habe ich letztendlich jetzt ja auch gemacht, dass ich ihn angeschrieben habe und gesagt habe, Mensch, was ist da los, ne?
Hast du aber leider
ja, genau, ich würde auch nicht meckern. Ne? Also ich würde jetzt nicht sagen, was hast du da für einen Scheiß gemacht, sondern ich würde einfach sagen, du, ich war da und es ging nicht.
Ja, so habe ich das ja auch. Ich habe das ja auch freundlich geschrieben. Musste mir aber Mühe geben dabei, ne? Nee, Dotti, was würdest du denn sagen, was könnte man denn da jetzt eigentlich locken? Könnte er jetzt eigentlich einen DNF locken oder hat man da sogar ganz krass gesagt die Möglichkeit, ein NEAT-Archiv zu locken?
Nein. Nee, also ne? So weit würde ich nicht gehen. Also das ist ja gerade das, was Björn gesagt hat. Also man kann es ja wirklich auf nette Art und Weise vielleicht mal anbringen, den Owner direkt anschreiben und ihm sagen, hör zu, ich war da und das hat eben nicht funktioniert. Heb es bitte auf anderthalb an und nehm das Attribut raus, dass es für Rollifahrer geeignet ist. Ein Need Archived würde ich nicht angeben, nein. Das fände ich zu weit. Das wäre
die Nummer zu weit, ne? Nietzsche Archiv, Björn, für dich, das gibt so Reviewer, die passen so ein bisschen auf, welche Dosen in der Öffentlichkeit ausliegen. Die haben Einsicht in diese Listings und die können auch welche sperren oder löschen. Und dieses Nietzsche Archiv wäre halt so, dass du denen sagst, Mensch, pass auf, das ist gegen die Vorschriften. Bitte nimm das Ding aus dem Spiel, so, weißt du? Und das wäre dann wahrscheinlich ein bisschen krass für so einen Fall, ne? Es gibt zum Beispiel hier bei uns einen Fall vor kurzem, da war ein Baum, da hat irgendeiner mit Schrauben irgendeinen Cache dran befestigt, irgendwie eine Halterung angestaubt und irgendein anderer Geocacher hat in so einem Reviewer gesagt, hier pass auf, ich habe gerade eine Dose gefunden irgendwie, die war mit Schrauben an Baum gemacht, das darf man nicht. Und dann macht der Reviewer, dass er sagt, ja komm, ist okay, verstößt gegen unsere Spielregeln, ich nehme das Ding aus dem Spiel. So, weißt du, dann ist das weg halt, ne?
Ah ja, nö, das würde ich an der Stelle auf jeden Fall nicht wollen. weil für andere ist es ja, ich hatte mir das ja in der von dir empfohlenen CGO-App irgendwie eingetragen und da kann man sich ja auch informieren lassen, glaube ich. Ne? Das geht dann, glaube ich, über geocaching.org oder was? Oder
ja, komm, genau.
Na, da kriege ich jetzt irgendwie immer eine E-Mail, wenn jemand den Cache gefunden hat.
Wenn den auf deine Favoritenliste
genommen hast. Bitte?
Hast so eine Watchlist, hast du da. Wenn du den Cache dort aufnimmst, dann kriegst du immer eine Mitteilung, wenn irgendwas Neues passiert, wenn einer gelockt hat oder.
Ja, ja, genau. Ich wollte mich einfach mal gucken, wie frequentiert das Ding ist und das ist ja ganz gut frequentiert. Ja. Und insofern wäre es ja wirklich blöd, wenn das Ding aus dem Spiel genommen wird, nur weil das T1 ist. Also, ne.
Also wenn ich jetzt der Owner wäre persönlich und ich habe mir da nichts bei gedacht im Vorfeld, mich würde dann anschreiben, ich würde entweder die T1-Wertung auf T1.5 freiwillig hochsetzen, weil das kannst du im Nachhinein immer noch machen. Oder ich würde halt das Rolli-Symbol, du kannst alle Attribute kannst du setzen oder als nicht gesetzt. Also du schreibst entweder rollstuhltauglich oder nicht rollstuhltauglich. Also das würde ich dann auf jeden Fall auf nicht rollstuhltauglich machen, um damit die danach kommen. Wenn ich schon den Hinweis bekomme von jemandem, Mensch, pass auf, bisschen doof jetzt, sodass ich das dann zumindest anpasse, ne?
Björn, du hast jetzt aber vorhin erzählt, dass du relativ fit bist und gut unterwegs bist und auch mal ein bisschen steinigeren Boden unter den Rädern hast. Wenn du jetzt das Geocachen anfangen würdest, würdest du überhaupt nach T1er suchen oder würdest du dir schon mehr zumuten und sagen, ich probiere auch mal die Zweier oder Zweieinhalber, lese mir ganz genau die Listings durch und gehe dann vielleicht sogar auf Nummer sicher und schreibe den Owner an oder irgendwelche Vorlocker, ob es für Rollifahrer geeignet ist?
Ich würde tatsächlich erstmal T1 versuchen. Und wenn ich dann merke, irgendwie, es läuft gut, dann würde ich mich auch an andere wagen. Und dann würde ich das tatsächlich so halten, wie ich es auch vorhin gesagt habe. Irgendwie, ich würde es versuchen. Und wenn ich dann auf Hindernisse stoße, die ich nicht bewältigen kann, dann ist halt Pech. Dann drehe ich halt um und suche den nächsten oder gehe ein Eis essen oder irgendwie sowas.
Okay.
Also ich bin da relativ, wie gesagt, relativ entspannt. Also ich weiß, dass andere Menschen vielleicht ein bisschen ja unentspannter sind und das alles ein bisschen ja stringenter sehen möchten, aber so bin ich nicht.
Cool. Dann hätte ich von meiner Seite aus keine Fragen mehr. Marco, fällt dir noch etwas ein, wenn wir schon mal die Chance haben, einen Fachmann dabei zu haben, der uns da Auskunft geben kann?
Jetzt so richtig jetzt eigentlich auch nicht so. Wir haben eigentlich, glaube ich, alles so ein bisschen angeschnitten. Ne?
Wir haben einen kleinen Überblick gekriegt, dass es eben Unterschiede gibt zwischen den einzelnen Rollifahrern, dass welche da vielleicht größere Schwierigkeiten haben oder nicht. Pauschalisieren kann man es definitiv nicht, würde ich jetzt mal sagen.
Nee, genau. Die Erfahrung habe ich jetzt auch rausgehört von Björn, ja.
Ja, gerade GC-Reviewer, die jetzt vielleicht mit dem Zeigefinger hochhalten und sagen, ihr müsst 1,5 eingeben, damit die Rollifahrer vorgewarnt sind, glaube ich, haben wir relativ widerlegt, weil da gibt es eben doch noch Unterschiede. Es gibt Rollifahrer, die können vielleicht ein 2er oder 2,5er machen und umgekehrt welche, die vielleicht mit dem 1er sogar nicht mal klarkommen. Vielleicht müsste man da ein bisschen umdenken und die Wegebeschreibung ein bisschen genauer machen. Also wirklich reinschreiben im Listing ist für Rollifahrer geeignet, der Boden ist so oder so, der Weg ist so oder so. Man kann auch mit dem Kinderwagen dort lang fahren oder man sollte gut zu Fuß sein, dass man vielleicht mehr Wert darauf legt, das Listing ein bisschen ausführlicher zu schreiben und da besser darzulegen. Weil eine andere Lösung fällt mir jetzt ehrlich gesagt nicht ein. Weder das Attribut macht mich da glücklich, noch die T1-Wertung.
Ich glaube nur nicht, dass sich viele Owner da wirklich mit befassen würden und wirklich, wie du sagst, eine Wegbeschreibung machen, wie die Beschaffenheit der Bodenebene ist und all sowas. Das würden wir jetzt vielleicht bei unserer nächsten Dose machen, die wir auslegen, weil wir jetzt halt so mit Björn darüber gesprochen haben und wissen, was passiert, wie empfinden die Rollstuhlfahrer das so. Deswegen wahrscheinlich, weil wir so ein bisschen sensibilisiert sind und die Antennen so ein bisschen ausgestreckt haben. Aber ich glaube, die Masse wird es einfach nicht machen.
Ja, und vor allem, wie auch Oskar geschrieben hat, er kennt in den letzten 10 Jahren, hat er keinen einzigen kennengelernt, der im Rollstuhl unterwegs war. Und ich ehrlich gesagt auch nicht in den letzten, seit wann? 2006 sind wir unterwegs. Ich habe noch nie jemanden gesehen, der mit dem Rollstuhl unterwegs ist und geocached.
Vielleicht ist das aber auch bei denen.
Dann empfehle ich dir mal auf geocaching.com den User Rodorm.
Rodorm, R-O?
Den habe ich vorhin auch in dem Bericht. Genau.
Genau, der cached wohl im Rollstuhl seit einiger Zeit und hat wohl auch über ja, Geocachen seine Kommentare dazu geschrieben irgendwie. Also das ist tatsächlich immer so ein bisschen so ein Problem, dass die Fraktion der Rollstuhlfahrerinnen und Rollstuhlfahrer erst seit kurzer Zeit wirklich sichtbarer werden. Also ich habe früher auch kaum Rollstuhlfahrer wahrgenommen und inzwischen sehe ich sie wirklich mehr, ne? Also mir wird auch hinterher gepfiffen, wenn ich Rolltreppe fahre. Dabei ist das eine der einfachsten Übungen, die es so gibt. Ne?
Ja, das ist so, dass man selber mehr sensibilisiert ist dafür. Das ist wie, das habe ich mal so gehört, eine schwangere Frau sieht mit mal überall schwangere Frauen, weil vorher achtest du da gar nicht drauf. Das ist völlig nee, so.
Genau.
Das, und wenn du selber schwanger bist,
selektive Wahrnehmung.
Genau, ne? Genau. Oder so wie, ja, fährst mit mal einen Ford und mit mal siehst du, Mensch, der fährt einen Ford, da fährt ein Ford, da fährt ein Ford. Vorher dachtest du, wer fährt schon Ford, so als Beispiel, ne?
Ganz genau. Ja. Ich werde jetzt in Zukunft ganz viele Tab-Wohnwagen sehen.
Ja, genau, wahrscheinlich. Ja.
Ich habe mal unter CacheWiki auch mal nachgegoogelt und nachgeguckt, was es da zu diesem Thema gibt. Und da ist eine Liste aufgeführt von Rollstuhl-Caches. Und die habe ich mir mal angeschaut und muss sagen, die ist wahnsinnig schlecht gepflegt. Das wäre ja unter anderem vielleicht auch eine Möglichkeit, dass man sich als Rollifahrer wirklich mal ja eine Bookmark-Liste anlegt. Und dort die Caches anlegt, die für Rollifahrer einfach zu erreichen sind. Aber da bin ich jetzt auch wieder mit dem Gedanken ein Stück weiter und denke mir, ja super, Björn, der kann so einen Cache vielleicht machen. Und der sagt, oh, da kann jeder Rollifahrer hinfahren. Und der nächste Rollifahrer, der hat wieder ein Problem damit. Also du kannst es ja gar nicht pauschalisieren. Das greift man ja gar nicht, das Thema.
Nee. Nein, das ist das, was ich ja eingangs schon sagte. Kennst du einen Rollstuhlfahrer? Und wenn ein Rollstuhlfahrer schreibt, der Cache ist erreichbar, heißt das für zig andere ist nicht erreichbar. Also Rollstuhlfahrer heißt auch zum Beispiel in so großen E-Rollstühlen zu sitzen, ne? Okay. Und damit durch die Gegend zu fahren.
Ist man so, damit flexibler oder ist man da eher eingeschränkt?
Da ist man noch eingeschränkter, weil ich kann ja mein Rollstuhl unter meinem Hintern ist bei mir angewachsen sozusagen. Also ich habe in der Reha gelernt, irgendwie, du musst mit dem Rollstuhl eins werden und das ist bei mir auch so. Also ich fahre wirklich steinige Wege. Ich kann euch nachher gerne mal nochmal Bilder schicken irgendwie, wo man das so ein bisschen sehen kann. So. Und das können andere wieder überhaupt nicht, ne? Weil die einfach von ihrer Behinderung her nicht dazu in der Lage sind, nicht weil die das nicht wollen oder so, ne? Also ich würde auch nicht sagen, so, weil ich was kann, muss ein anderer das auch können. Das ist totaler Quatsch, ne?
Ja.
Wie überall im Leben eigentlich.
Überall,
ne? Ja. Es ist da noch ein bisschen, ist noch ein Zacken härter, weil eben halt durch die, man denkt immer so, so eine Querschnittslähmung ist eine Querschnittslähmung. Nein, überhaupt nicht. Jedes kann komplett anders, ne? Und dann gibt es ja noch Leute, die MS haben oder Muskelschwächen haben oder es gibt so viele Gründe, warum man im Rollstuhl landet irgendwie, dass man da keine pauschale Aussage machen kann, mach da ein Symbol Rollstuhlfahrer dran und dann passt das schon. Ne?
Ja, ja, das ist wahrscheinlich wirklich so.
Ach, Mensch, Marco, was machen wir denn jetzt? Haben wir jetzt irgendein Fazit für dieses Thema? Ich glaube, diese T1-Wertung ist Mist, oder?
Ja. Und auch selbstendlich auch das Rollstuhlattribut ist in dem Sinne Mist, weil ich als Owner, ja, der nicht im Rollstuhl fährt, ich hatte ja fast Sitz gesagt, aber nein, der nicht im Rollstuhl fährt.
Solange du nicht gefesselt sagst, Marco, ist alles gut.
Weil ich wüsste jetzt ja auch nicht, so ich habe da eine so an so einer Bushaltestelle zum Beispiel oder so, wo ich sagen würde, Mensch, da kommt man normal ran, der hängt unter der Bank in der Bushaltestelle, aber wiederum, wie Björn schon sagte, manch anderer kommt da nicht ran, der kann sich nicht zur Seite runterbücken oder so, ne? Ah, das kann man nicht pauschalisieren.
Ja, wir hatten mal einen Cache am Einkaufszentrum und da haben wir an einer Nylonschnur, die ja relativ unsichtbar ist, eine kleine Dose rangehängt und die in den Gulli runtergelassen. Und da haben wir dann auch gesagt gekriegt, also das ist ja wohl nicht Rollstuhl geeignet. Du kamst also dort bis zum Cache, kamst du wunderbar hin, aber eben die Tatsache, dass man sich unter den Erdboden runterbücken muss eigentlich und drunter langen muss, war anscheinend schon zu schwierig. Also das war die einzige Erfahrung, die ich bis jetzt gemacht habe mit Rollstuhl geeigneten Caches, beziehungsweise in diesem Fall nicht.
Ja. Ja, aber das zum Beispiel auch wieder so eine Sache wie, welche Behinderung hast du und wie engagiert bist du? Also ich jetzt zum Beispiel, ne, wenn ich jetzt irgendwo hin, ich kriech ja dann auch irgendwo hin. Ne? Ich gehe aus dem Rollstuhl raus und krabbel dann irgendwo am Boden längs, ne, wenn ich das will. Weil wie kann ich sonst zum Beispiel Treppen rauf und runter kommen? Mhm. Na, ich habe manchmal das Problem, dass ich irgendwo nachts irgendwo mit der S-Bahn ankomme und dass der Fahrstuhl kaputt. So, mhm. Und jetzt kann ich natürlich weinen und sagen so, jetzt stehe ich hier oben an der Treppe und jetzt muss die Feuerwehr kommen. Oder ich gehe raus aus dem Rollstuhl und robb dann die Treppe runter, ne? Und zieh den Rollstuhl hinter mir hinterher.
So. Ach so, das wollte ich gerade fragen, was machst du mit dem Rollstuhl?
Ja, den ich wollte nicht sagen, dass ich ihn vor mir die Treppe runterwerf, falls die Krankenkasse zuhört.
Ja. Die muss bruchsicher dann sein.
Ja, die sind schon ziemlich stabil. Also ich habe das tatsächlich noch nicht gemacht, aber ich habe tatsächlich Leute gesehen, die ihren Rollstuhl die Treppen runterwerfen, weil sie mit dem Fahrstuhl nicht mitgekommen sind, weil der kaputt war. Und dann auf dem Hosenboden die Treppe runterrutschen. Und du musst den Rollstuhl ja unten wieder irgendwie haben. Ne? Und was bleibt dir da anderes übrig?
Oha, das hört sich
aber. Also in diesem Fall bist du dann auch, du machst das dann selber. Also du holst dir keine Hilfe oder sagst, helfen Sie mir mal hier irgendwie runter oder so. Das machst du dann nicht.
Ja, das kommt drauf an. Ne? Also wenn jetzt nur zarte Damen dabei sind, dann frage ich die schon, ob die mir den Rollstuhl runtertragen. Aber die können mich ja nicht runtertragen. Ne? Mhm. So, und wenn jetzt aber, was weiß ich, kräftige Männer sind, das hatte ich auch schon, irgendwie stand vor einem kaputten Fahrstuhl und dann sind da vier so Jungs mit Baseballkappen nach hinten gedreht und die gucken mich an, hast du Problem? Ich sag, ja, Fahrstuhl kaputt, du hast kein Problem. Und dann haben die mich die Treppen runtergetragen. Ne?
Ah, das ist cool. Gut.
Ja. Ja. Also klar, also, ne, da nimmt mich natürlich Hilfe an, logisch, aber manchmal hast du halt so Situationen, deswegen sagte ich ja gerade, ich so komm nachts auf dem S-Bahnhof an und dann ist der Fahrstuhl kaputt, ne? So, da ist da keine Menschenseele, da musst du irgendwas machen, ne? Und wie gesagt, dann kannst du weinen oder du kannst nach einer Lösung suchen und die Lösung ist, Rollstuhl muss die Treppe runter und du musst auf dem Hosenboden rutschen, ne? Also, was ich damit sagen will, ist, wenn man nach einer Lösung sucht, wird man immer eine Lösung finden. Gut, klar, wenn der Cache oben im Baumastloch in 2 Meter Höhe hängt, dann ist wirklich schwierig, ne? Mhm. Weil da ja, würde ich dann auch nicht raufgeklettert kommen, ne?
Aber, würde aber nicht mehr mit T1 angegeben werden. Aber es könnte ja durchaus sein, dass du den trotzdem versuchen würdest zu erreichen und dann eben scheitern würdest.
Ja, genau.
Naja, dann hoffe ich allerdings, dass wir dich jetzt irgendwie motivieren konnten, dass du vielleicht dran bleibst.
Ich habe jetzt die App.
Ja.
Das ist die App. Genau. Die ist sogar kostenlos, die kostet nichts.
Ja, krass, ne? Und die ist echt gut, die kann eigentlich echt alles. Diese CGU-App ist wirklich nicht schlecht.
Ja, ich fand, das war ein guter Tipp.
Ja. Also ja, hast du denn auch schon ein Profil bei gc.com, bei geocaching.com?
Ja.
Hast du dich auch angeschaut?
Hobby-QS, wie überall.
Hobby-QS. Da kann ich dich auch mal ein bisschen stalken.
Ja, wie Hobby-Querschnitt.
Ja. Weil wir wollen dich ja bestimmt irgendwann nochmal wieder als Gast haben und von deinen ersten gefundenen Dosen mal was hören, ne?
Dann musst du eben aber bessere raussuchen und nicht sowas.
Ja.
Na, ich würde ja niemals jemand anders die Schuld geben. Ich hätte ja selber suchen können, aber ich war ja so doof und musste erstmal Marco fragen, um überhaupt einen Ansatz
zu finden. Das war ja aber auch recht spontan. Ne? Das war ja auch innerhalb von einer Stunde. Du wolltest in den Stadtpark, und ich sagte, wenn du schon dahin gehst, dann gucke ich mal schnell nochmal. Und ich musste selber los.
Du wolltest ja eigentlich zu St. Pauli.
Genau. Aber, ja.
Aber das war wirklich sensationell gut. Also ich habe ja noch gedacht, jetzt pusht er den da hoch, jetzt schickt er ihn da raus, jetzt muss der extra wegen uns cashen gehen, das gibt's doch wohl nicht.
Gleich wieder Mecker von der Chefin bekommen. Ja, so ist sie. Ja, trotzdem mag ich sie.
Nein, wir hatten einen wunderbaren Nachmittag im Stadtpark. Wir waren noch im neuen Planetarium hier in Hamm, das ist ja ganz neu gemacht.
Und okay.
Auch wirklich total toll, richtig schön barrierefrei. Das Einzige, was sie wieder vergessen haben und da habe ich natürlich auch sofort eine Mail geschrieben. Die Besuchertresen sind so hoch, dass ich da nicht raufgucken kann. Und oben in dem Tresen eingelassen sind Monitore, wo man die Plätze sehen kann, die noch frei sind. Toll, ne?
Das ist auch gut, ja. Also sowas begegnet einem wahrscheinlich fast täglich, oder?
Ja. Also wo ich mich tatsächlich ein bisschen wundere, ist, dass das nicht klappt, ist, wenn da so ein Neubau ist.
Ja.
Also denn wie gesagt, das haben die jetzt gerade im Februar eröffnet. Und da denkt man immer so, hätten sie dran denken können, weil das alles andere war top.
Ja.
Fahrstühle irgendwie schön und gut erreichbar und vorwärts rein, vorwärts wieder raus, was auch nicht überall gegeben ist. Irgendwie. Man kann zur Aussichtsplattform hochfahren, alles top.
Ja.
Nur der blöde Tresen nicht.
Ja. Letzte Detail da nicht geschafft, ne?
Genau.
Ja, das ist schön, dass du uns da so ein bisschen jetzt sensibilisiert hast, aber ich glaube, wir können fast nichts ändern. Wenn ich jetzt das nächste Mal einen Cash lege, ich würde aus lauter Sicht, auf der sicheren Seite zu stehen, würde ich jetzt 1,5 eingeben und das Attribut nicht erreichbar für Rollifahrer anklicken. Weil ich einfach verunsichert wäre. Ich wüsste damit echt jetzt nicht, auch wenn der irgendwo an der Parkbank ist oder sowas, ich müsste ja wirklich den ganzen Weg bis zu diesem Cache verfolgen und gucken, ob man da wirklich hochkommt. Also gerade dieses Musterbeispiel, was du da rausgesucht hast mit Stufen, die da hochging.
Ja, aber ist das nicht rollstuhltaugliche Attribut denn wirklich richtig? Ist nicht einfach, du machst einfach T1.5 und sagst, das ist nicht ganz einfach, aber ich würde dieses nicht rollstuhlgerecht, würde ich ja dem Augenblick gar nicht reinsetzen, weil du hörtest ja, Björn würde sich auch wieder einen 2.5er zutrauen und sowas. Und den versaust du das, der filtert seine Dosen und sagt, ja Mensch, überall wo nicht rollstuhltauglich ist, die kannst du mir gleich rausschmeißen, die brauche ich nicht. Und ja, eigentlich hätte er deine Dose kriegen können. Ne? Also das nicht rollstuhltauglich wage ich den ja genauso wenig zu setzen wie das T1. Oder?
Ja, Marco, du hast recht, stimmt. Wenn du eins, wenn du Terra 1 setzt, dann musst du das Attribut available for, also für Rollstuhlfahrer musst du angeben, richtig. Aber wenn ich das 1,5 setze, dann muss ich ja nicht automatisch dem widersprechen und das Attribut nicht erreichbar für.
Genau.
Ah, ja, du hast recht.
Oh, schön, dass du das zweimal sagst.
Du kannst es rausschneiden und als Klingelton nehmen.
Ja.
Alter. Das ist dann die Revanche.
Super.
Ja, gut. Ja. Mensch, Björn, das war jetzt echt super, dass du uns da Rede und Antwort gegeben hast. Und echt super, dass du dir die Zeit genommen hast dafür.
Ja, gerne, aber ich habe euch ja mehr verwirrt als geholfen, glaube ich. Ne?
Ja, ich glaube auch, du. Ich bin jetzt wirklich ein bisschen irritiert und muss das jetzt erstmal sacken lassen und durchgehen nochmal.
Das haben Dottie nicht öfter, dass wir irgendwelche Fragen beantworten wollen und am Ende mehr Fragen haben als Antworten. Das haben wir öfter mal.
Ja, so ist es immer im Leben.
Ja, ja.
Ich glaube, die Conclusion ist, dass es tatsächlich, wenn es wirklich einen leichten Weg gibt, dann kann man das Rollstuhlsymbol ranmachen. Und ich glaube, die Rollstuhlfahrer, die geocachen gehen, denen ist das Symbol fast egal.
Ja. Ich denke,
weil die probieren das eh aus.
Ja.
So, ihr Reviewer da draußen, habt ihr das gehört? So.
Die Frage ist, wissen Rollstuhlfahrer eigentlich, dass Geocaching auch für die was sein könnte? Das ist ja vielleicht auch wo, in die Richtung gibt es glaube ich so überhaupt keine Werbung oder so, dass man irgendwie sagt, so, Mensch, Rollstuhlfahrer, ihr könnt unser Spiel mitspielen, das ist kein Problem.
Naja, ich würde das vielleicht in meinem nächsten Podcast mal erwähnen, ja, dass ich vielleicht als Experte in einem Geocaching-Podcast war, obwohl ich noch nicht geocached habe.
Aber Experte im Geocaching-Podcast sind selbst Leute wie Klaus Backhaus. An dieser Stelle Grüße an Klaus.
Unser Lieblingsmuggel.
Genau.
Nee, aber wir haben ja jetzt einen Fachmann und der cached jetzt weiter und deswegen bin ich da sehr, sehr zuversichtlich, dass es jetzt mit dem Geocaching für Rollifahrer aufwärts geht. Gell, Björn?
Ja, genau.
Ja. Genau. Okay, dann würde ich sagen, verabschieden wir Björn und widmen uns dem nächsten Thema.
Ja.
Alles klar,
danke dir.
Ja, vielen Dank.
Dann tschüss, Hamburger.
Gerne bis zum nächsten Mal, ne?
Jo, gerne.
Wenn ich meinen ersten Cache habe.
Genau. Ne? Ich sag da mal, wie in Hamburg, ne? Tschüss.
Servus.
Ich sag ja ciao.
Ciao. Ja. Du sagst ja auch Ahoi und nicht Moin.
Ich sag Ahoi, genau. Ja, geil. Hast du gemerkt, ne?
Ich sag
Ahoi, stimmt. Also haut rein. Ne?
Ja.
Vielen Dank.
Schönen Dank, Björn.
Servus.
Tschüss.
So, das war also der Björn aus dem hohen Norden. Da hast du dir ja eine richtig schöne Verstärkung heute geholt gehabt.
Ja. Ja.
Cool war's.
Das war gut.
Hat Spaß gemacht.
Hat Spaß gemacht, genau. Und ich glaube, der Björn hat sogar so ein ganz klein bisschen, wie er selber so ein bisschen Feuer da gefangen, oder?
Ich weiß es noch nicht so ganz, ob wir ihn so überzeugen konnten. Nein, ich bin mal gespannt, ob er wirklich weitermacht. Und dann hoffe ich, dass wir ihn nochmal einladen können und er vielleicht mit ein bisschen mehr Erfahrung dann uns detaillierter berichten kann. Also, ja, da würde ich mich echt drüber freuen, wenn wir das jetzt geschafft hätten.
Ja, er will ja auch in seinem Podcast ja auch nochmal für die Rollstuhlfahrer nochmal erzählen, dass die auch durchaus geocachen können. Vielleicht steht da was Kleines draus. Warum nicht?
Ach, das wäre ja eine schöne Sache, gell?
Ja, ja.
Wenn die, er könnte sie ja wirklich auch ein paar Geocaches verlegen, speziell für Rollifahrer.
Ja. Er könnte sogar welche auslegen. Oder sagtest du auslegen?
Ja, meinte ich auch auslegen, ja.
Könnte natürlich nicht machen, ja. Aber dazu muss er erstmal ein paar finden, um zu wissen, wie man das macht, ne?
Sonst aber dann würde mich echt interessieren, was er reinschreiben würde, weil wenn er selber sagt, die Rollifahrer sind sehr unterschiedlich, und dann würde mich interessieren, was schreibt er in den Cache rein? Ja. Ist der Rolli geeignet oder nicht?
Ja, die Definition, das war ja so, ja, das war ja das Ergebnis des Ganzen eigentlich. Man kann es nicht genau definieren, ne?
Ja.
Da werden wir uns jetzt wiederholen, glaube ich, fast.
Ja.
So wie die Frau manchmal sagen, kennst du einen Mann, kennst du alle? Das scheint bei Rollifahrern nicht zuzutreffen, ne?
Gut, dass du das jetzt gesagt hast.
Ja, nun. Das hat ja, glaube ich, jeder Mann schon mal gehört.
Gut, dann würde ich sagen, machen wir gleich mit dem nächsten Thema weiter. Der HQ.
Der HQ-Podcast, genau.
Genau, der HQ-Podcast.
Da hat der Christian uns wieder was geschickt.
Genau.
Ja, und ich würde sagen, ich spiele es einfach mal ab.
Super.
Inside Geocaching Headquarter Episode 4. Grüßt euch, hier ist der Oboman. Ich darf euch von der neuesten Episode aus Seattle berichten. Wenn ihr im Hintergrund ein bisschen Musik hört und oder ein Baby schreien, das liegt an unseren Nachbarn, die genau jetzt, wo ich einen Podcast aufnehmen möchte, angefangen haben, Krach zu machen. So ist es halt. Ich habe aber nur jetzt Zeit und deswegen mache ich einfach unbeirrt weiter. Und es wird euch hoffentlich nicht allzu sehr stören. Ja, worum ging es in dieser aktuellen Episode? Man hat erwähnt, dass man stolz ist auf über 3 Millionen aktive Geocaches, die momentan gelistet sind. Das habt ihr bestimmt mitbekommen. Also es wurde hier einfach anfänglich nochmal erwähnt. Dann war eins der beiden Themen die neue Log-Seite. Es gibt auf der Homepage, wer über die Homepage loggt, kam ja immer auf so eine Log-Seite, die ist komplett überarbeitet worden. Der Grund dafür ist ähnlich wie bei der Geocaching-App, über die wir schon berichtet haben, einfach, dass der Programmcode total veraltet ist. Man macht es jetzt seit 16 Jahren und mit diesem veralteten Programmiersprache lässt sich einfach nichts mehr Vernünftiges Neues hinbringen oder auch Wartung funktioniert nicht mehr. Deswegen nochmal ganz bei Null anfangen und tatsächlich neu programmieren. Das ist einer der Hauptgründe. Man möchte eben auch neue Funktionen dazu programmieren. Das hat man ja auch hier getan. Ich berichte gleich darüber. Es ist ein sehr schwieriges Unterfangen, das haben sie betont. Es gibt übrigens über 1 Milliarde Logs, Found Logs oder Notice oder was auch immer, also Log-Einträge, über 1 Milliarde, ein riesiger Datenbestand, und man hat da natürlich sehr große Angst, dass man da mit den Datenbanken irgendetwas falsch läuft, dass plötzlich die Daten vielleicht kaputt oder zerstört sind. Das wäre eine Katastrophe. Deswegen muss man bei so einer Umstellung doch sehr enorm aufpassen. Scheint aber funktioniert zu haben. Es gibt ein neues Design. Das Design ist das von den Listen, die verschiedenen Listen, die man anlegen kann. Da ist ja dieses neue Design auch zu sehen. Und nach, schätze ich mal, wird die Geocaching-Seite irgendwann einheitlich in diesem neuen Design sein. Was ist die neue Idee dahinter? Man möchte alles mit einem Log abdecken. Also wenn man darauf kommt, kann man ganz normal erstmal wie üblich das Datum einstellen, hinschreiben, ob es ein Founded oder Write Note oder sowas ist, seinen Logtext eingeben, und dann kommt eine Neuerung, und zwar, wenn man also ein Need Maintenance oder irgendetwas da berichten möchte, dann tut man keinen Extra-Log absetzen, sondern rechts unten gibt es ein Ausrufezeichen. Daneben steht hier in Deutsch benötigt Wartung. Und wenn ich da jetzt mal drauf gehe, dann gibt es 4 Auswahlmöglichkeiten. Logbuch ist voll, Geocache-Behälter ist beschädigt, der Cache sollte archiviert werden, das wäre also der NA-Log direkt gleich, oder anderes. Also wer so ein Wartungslog schreiben will, drückt dann vorher hier drauf, kann dann da also seine Kommentare noch dazu geben. Scheint recht praktisch zu sein. Dann gibt's ein Fotosymbol, dass man ein Foto gleich noch mit hochladen kann. Man kann den Favorit setzen. Man kann seine Trackables anwählen, ob man sie besucht oder abgelegt hat. Und wenn das alles fertig ist, drückt man einmal auf Absenden. Also alles in einem Guss. Das ist die Idee dahinter. Es gibt auch keine Dubletten mehr, also man kann einen gefundenen Log nicht ein zweites Mal loggen, das ist eben mit der neuen Technik wohl möglich. Man kann auch seine eigenen Caches nicht mehr als gefunden loggen. So viel dazu. Dann gab es ein zweites Thema, Send to Garmin Button, auch wieder auf der Webseite. Also ich kenne das von der Karte, wenn ich über die Karte einen Cache ansteuere, dann geht so ein kleiner Kasten auf mit den wichtigsten Informationen und ich könnte, wenn ich mein Garmin angeschlossen habe, direkt mit Send to Garmin diesen Cache einzeln auf mein Gerät laden. Das geht ja seit einiger Zeit nicht mehr. Viele wissen das auch. Es liegt daran, dass die neuen Browser eben auch hier alte Technik nicht mehr unterstützen und das einfach abgeschaltet haben. Wie ihr wisst, kann man bereits Listen über die Garmin Express-Funktion rübersenden. Man muss also Garmin Express installiert haben und auch das eigene Garmin-Gerät dort angemeldet. Dann ist es aber sehr unkompliziert. Ich habe das persönlich auch schon probiert. Funktioniert prima. Man bemüht sich, mit Garmin da in Kontakt zu sein. Man war schon mehrmals zusammengesessen und versucht, den Send to Garmin-Knopf, also den direkten Weg, eine einzelne spezielle Dose ohne lang rumzumachen, aufs Gerät zu senden, versucht man auch über die Garmin Express-Funktion hinzubekommen. Geht noch nicht, wird aber irgendwann gehen und dann werden sie auch berichten. So, das war's dann für heute aus Seattle. Gruß, der Oboman.
Das ist ja super zusammengefasst worden. Herzlichen Dank, Christian, ja. Das war klasse. Ja, verbesserte Logmöglichkeiten. Man kann jetzt Need Maintenance, Need Archived, Write Note in einem Aufwasch mit dem eigenen Log posten. Das finde ich ehrlich gesagt eine ganz gute Idee. Hast du inzwischen schon einen Cache geloggt? Hast du schon ausprobieren können?
Nee, also ich bin ja GSRK oder GSEC oder wie auch immer die Leute das nennen, User, und ich logge nur darüber. Also ich logge nichts über die gc.com-Seite. Deswegen ist mir das noch nicht mal aufgefallen mit der neuen Log-Seite so wirklich. Also ich logge alles darüber.
Ja, ich habe auch im HQ-Podcast zum ersten Mal davon gehört, dass das jetzt umgesetzt worden ist. Ich finde es aber wirklich recht gut, weil gerade diesen Favoritenpunkt setzen, den vergisst man ja wirklich sehr gerne. Also das haben wir oft bei unserem Cache in Oberstaufen. Da schreiben viele rein, da gibt es doch einen Favoritenpunkt und merken dann, dass sie eben keinen vergeben haben. Das ist wirklich schade, wenn man schon ankündigt, dass man dann keinen vergibt. Aber das war ja früher so. Du hast deinen Log abgeschickt und musstest dann nochmal separat auf den Favoritenpunkt gehen. Und wenn das jetzt in dieser Maske vorhanden ist, finde ich das eine super Idee.
Da hatte sogar ich damals mal Leute, bei sowas hatte ich mal Leute angeschrieben, die dann im Log geschrieben hatten, so, ja, tolle Dose und gib gerne ein Favo irgendwie und geben dann keinen. Die hatte ich tatsächlich dann mal angeschrieben und habe dann so geschrieben, so, ah, freue mich über deinen Favoritenpunkt, nur leider ist er irgendwie nicht angekommen und so. Und,
ne? Haben sie dir das übel genommen?
Eigentlich nicht. Also einer hat mich da mal so ein bisschen mit auf den Arm genommen, sagte so, na, vielleicht kriege ich wieder eine E-Mail von dir, wenn der Favo nicht kommt oder irgendwie so, aber... Aber sonst nö, eigentlich nicht. Aber ich würde es heutzutage, würde ich es auch nicht mehr machen.
Also. Okay. Also mein Mister hat das auch immer gemacht und mir war das eher peinlich. Also ich habe gesagt, das kannst du doch nicht machen, das ist doch Bettelei und so, das macht man nicht. Ja.
Ist nicht schlimm.
Doch, finde ich. Doch. Das finde ich nicht in Ordnung.
Entschuldigung.
Du hast... mach doch, was du willst. Ja. Du, zweimal einen Cash locken. Ist dir das schon mal passiert? Hast du schon mal einen Cache zweimal geloggt?
Das kann mir dank GSRK auch nicht passieren. Aber ich habe laut meinen Fundlogs schon so einige Male Dosen gehabt, wo irgend so ein, ich weiß nicht, ich will nicht sagen, abwertend Handycacher wahrscheinlich vor der Dose stand, im schlechten Funkloch irgendwie da oder Funknetz und hat mir dann irgendwie 3-4 Mal denselben Log oder reingeballert. Da, ne? Weil das ist irgendwie nicht absehbar. Das habe ich schon mal gehabt, dass bei mir selber Doppellocken viele, aber da, also da kümmere ich mich wirklich drum. Wenn einer meine Dose da 2 oder 3 Mal lockt, dann ist das so, dann soll er das machen. Das, die lösche ich nicht oder sonst irgendwas, das ist dann halt einfach so.
Ach so, hast du dann nicht gelöscht? Also das habe ich schon gemacht. Ja. Da habe ich jetzt ein, zwei Logs genommen und einfach gelöscht.
Lass sie doch.
Ja, andererseits warum? Es war jetzt nur ein Schönheitsding, wo ich gesagt habe, hä, sieht ja blöd aus und habe es dann gelöscht. Aber ja, okay, ist Quatsch.
Irgendwie muss gc.com ja auf ihre 1 Milliarde Log-Einträge kommen.
Ja, das wird ja jetzt vermieden. Da haben sie sich ja jetzt selber einen Strick gedreht. Ja.
Obwohl ich das auch gut finde, dass das einfach nicht mehr geht halt, ne? Also das ist eine Verbesserung auf jeden Fall.
Ja, ja. Also mir ist es in der Anfangszeit unserer Cacher-Karriere passiert, da hatte ich das nicht so ganz richtig verstanden. Ich hatte verstanden, wenn man zu dem Cache hingeht und ihn besucht, dann muss man das eben so locken. Und wir hatten damals in der Nähe von der Autobahn hier ein TB-Hotel. Und da, wenn wir längere Zeit nicht zum Cachen gegangen sind, dann habe ich dort die Trackables reingelegt, damit sie weiter wandern können, damit sie nicht bei uns im Rucksack rumliegen. Und da bin ich dann auch jedes Mal hingegangen und habe immer als gefunden gelockt und habe eben nicht verstanden, dass ich Write Note eingeben kann. Und das hat aber auch dann unsere ganze GSAK, Statistik durcheinander gebracht, weil seitdem unterscheidet sich nämlich die Fundliste zu der wirklichen Found-Liste um 4 Caches, weil ich da aus Versehen 4-mal den gleichen Cache gelockt habe. Und das haben wir bis heute nicht mehr rausbekommen, weil wir natürlich den 1000. Cache einen besonderen rausgesucht haben und den 2000. Cache einen besonderen rausgesucht haben. Und wenn wir das jetzt anpassen würden, dann würde das nicht mehr hinhauen. Lecker. Ja.
Wo du gerade sagst, hier mit TB, warst du fertig?
Ja, bin fertig.
Wo du gerade sagst, mit TB einloggen. Ich hatte hier bei diesem, wo ich dann Teil-Owner bin von dem Outdoor-Stammtisch in Rendsburg von dem Event, da locken die Leute ja auch immer ihre, kommt ja mal kurz vorm Eventbeginn, kommt ja immer diese Ride-Notes mit dem Pling, 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 alle schmeißen ihre TBs da rein. Das ist, glaube ich, überall so, das ist auch in Bayern so, ne, oder?
Ja.
Genau. Und ja, und dann nach dem nehmen dann ja, da haben wir so eine Kiste immer stehen, so eine Holzkiste, wo die alle reinfliegen, so Reisende steht da drauf und dann nehmen die Leute doch wieder raus. Und manchmal hast du ja, dass welche liegen bleiben, manchmal nicht. So, und irgendwie ist da wohl noch einer eingeloggt vom Herbst-Event irgendwie, der bis jetzt nicht rausgenommen worden ist. Und dann schrieb mich letztens einer an, richtig so ein bisschen forsch und vorwurfsvoll, so nach dem Motto, ja, sein TB wäre ja in meinem Event eingeloggt. Und irgendwie ist da keine Bewegung drin, ob ich den nicht mal wieder auf Reisen schicken könnte. Dann hatte ich ihm so geschrieben, ich so, tut mir leid, ich habe das Ding nicht. Ich habe nochmal in diese reisende Kiste reingeguckt, die ist tatsächlich leer. Ich habe den nicht, den muss irgendeiner von den Geocacher mitgenommen haben und selber noch nicht gelockt oder was, keine Ahnung, also ich habe den nicht. Ja, und dann schrieb er mir dann zurück, dass ich aber der Owner wäre und ich ja da so ein bisschen für verantwortlich wäre und wie ich ihm da denn jetzt entgegenkommen würde.
Witz.
Wie? Ja, gar nicht komme ich dir entgegen, da kann ich ja nichts für. Ich kann auch da nicht einen abstellen, der auf die TBs aufpasst und dass andere Leute das locken oder so. Und dann kriegt ihr nachher auch keine Antwort mehr von ihm, weil das fand ich schon so ein bisschen, allein diese Frage hier, ich hoffe, wir finden da eine einvernehmliche Lösung. Was schlägst du vor, wie du mir entgegenkommst oder so? Was willst du denn von mir, ey?
Ja, das wäre ja genauso, als wenn jetzt in deinem Cache irgendein TB verschwindet. Du bist ja auch nicht für deinen Cache verantwortlich, dass da der Inhalt stimmt, oder?
Nee, genau. Also ich kann nur, wie ich gemacht habe, ich kann nochmal nachgucken in die Kiste. Vielleicht hat man den ja wirklich mal irgendwo liegt unter dem Logbuch oder was weiß ich, kann ja alles sein. Aber mehr kann ich in dem Augenblick für den guten Mann nicht tun.
Nee, eigentlich nicht.
Und dann, ja.
Wie also was wir ab und zu machen, wenn noch TBs eingeloggt sind, dann schreiben wir halt nochmal in, was ist das da, Owner Maintenance?
Ja.
Und schreiben nochmal, bitte schaut nochmal nach, ob ihr alle Trackables richtig gelockt habt und da liegen noch welche drin. Das machen wir.
Das wollte ich eigentlich auch tun, aber das geht ja nicht mehr, wenn das Event schon im Archiv ist. Dann kannst du keinen, weil sonst hätte ich das nochmal gemacht. Sie hat immer rumgestimmt, ich dachte, Mensch, Leute, nein.
Okay.
Das geht nicht mehr. Wenn das archiviert ist, kannst du keinen Announcement mehr schreiben. Weil das hätte ich sonst auch gemacht, hätte ich mal kurz geschrieben, Leute, hat noch irgendeiner verrückt den TB in der Hosentasche oder irgendwie.
Okay.
So, dann mal raus damit. So.
Könntest du dann noch ein Write-Note schreiben, aber das nützt ja nichts, weil... Ja,
das liest ja keiner.
Sieht ja keiner. Nö. Richtig.
Man könnte sich noch die Mühe machen und jeden Einzelnen, der 50 Besucher hat, antickern oder so, aber die Mühe kann er sich dann noch selber machen. Also,
ja, das ist richtig, ja. Richtig.
Das muss ich dann nicht machen. Ich fand das so ein bisschen dieses, wie ich hoffe, wir finden eine Lösung, hast du einen Vorschlag, wie du mir entgegenkommst. So. Ja, was wollte er jetzt? Wollte er zu mir einen Zehner haben, damit er sich einen neuen kaufen kann? Oder was wollte er? So. Naja.
Naja. Hast du Trackables auf Reisen?
Ich habe welche auf Reisen, ja. So sogar ganz alte noch, vom Anfang meiner Geocacher-Karriere noch.
Okay,
da. Ist
verloren gegangen?
Doch, es sind auch schon welche weg. Aber einer ist immer noch, das war so ein Oller, so ein kleiner Stoffhund da irgendwie, der heißt irgendwie Wauzen. So, erster TB, kennst du irgendein Stofftier, Tüdelütern unterwegs. Und der ist komischerweise immer noch unterwegs. Also der reist seit 5-6 Jahren durch die Weltgeschichte. Der ist wahrscheinlich mittlerweile schon richtig eklig, kann ich mir vorstellen. Aber bisschen nass und so. Ne? Naja, aber... Der läuft.
Schön.
Ja.
Und guckst dann auch rein und liest manchmal die Logs oder? Ach nee, du kriegst ja auch eine Mail davon, oder?
Ich krieg eine Mail davon, ja, genau, genau.
Ja, ich muss so doof fragen, weil unsere sind von Anfang an weg. Also wir haben damals mal 5 Trackables losgeschickt und alle sind innerhalb von kürzester Zeit. Also der als erstes weg ist, war 70 Tage unterwegs und der als letztes weg ist, glaube 1,5 Jahre und dann war der auch weg.
Mhm. Wir hatten mit unseren beiden Kindern, hatten wir auch mal hier so ein Spiel gemacht, hatten wir so ein TB-Race gemacht, weißt du, jeder von den beiden kriegt ein TB und schicken auf die Reise und wer innerhalb von, ich weiß gar nicht, was Tanja da gesagt hat, 3-4 Monate oder so, wer da die meisten Kilometer hat, der kriegt ein kleines Geschenk da irgendwie und der andere dann so einen kleinen Trostpreis irgendwie und da waren die beiden dann auch so ein bisschen heiß, so, ne, so nach dem Motto, oh, meiner ist wieder gereist und immer auf der Karte mal geguckt und so. Und die Dinger sind auch immer noch unterwegs und die waren echt schon in Alaska, Neuseeland, überall, also die sind echt, es kann funktionieren teilweise, aber manchmal, wie gesagt, wie du schon sagst, manchmal schmeißt man eine Dose und 2 Tage später ist er weg, ne?
Ja, früher war das mit den Trackables auch ein bisschen umständlicher, du musstest sie ablegen und du musstest sie wieder rausnehmen aus einem Cache und dann musstest du da jedes Mal, ich glaube, eine Write-Note schreiben, um den wieder rein und raus. Inzwischen kannst du ihn ja in einem Aufwasch kurz mal ablegen und wieder mitnehmen. Ja. Und das ist dann wesentlich besser. Das habe ich beim letzten Mal gesehen, als ich Trackables mit auf der Kreuzfahrt hatte. Da habe ich dann auch in jedem Land so ein Ding mal abgelegt und das hat natürlich wahnsinnig Kilometer gegeben. Aber erstaunlicherweise gar nicht so viel, wie ich gedacht hätte. Weil zwischen den einzelnen Stationen, da, wenn du übers Meer fährst, ist es ja wesentlich kürzer, als wenn du jetzt mit dem Auto fahren würdest. Okay. Und dann habe ich das irgendwie im Kopf gehabt, ja, du fährst jetzt einmal quer durch Deutschland, ja, aber im Grunde sind das nur 800 Kilometer, gell? Luftlinie. Also es war ja gar nicht so. Oder du fährst an der Nordsee, an der Richtung Norwegen lang und dann waren das nur 350 Kilometer, war gar nicht so wild. Also, ja.
Und dann habe ich noch, ja, ich habe, wie gesagt, noch so ein paar Dinger, die ich gar nicht unterwegs schicke. Und zwei habe ich, einmal habe ich so eine Event-Coin, habe ich irgendwie, und so eine Abseil 8, so als TP, also vom Klettern. Und diese Event-Coin, die logge ich immer, wenn ich irgendwo auf dem Event war, logge ich die mal ein, mit, dass ich als besucht. Und diesen 8er Abseil-Ding da, den nehme ich halt immer rein, wenn ich einen T5-Cache irgendwo mache. Und das ist immer ganz lustig, da kannst du immer auf die Karte gucken, so, wo war ich schon überall zum Event oder so. Und das ist dann ganz
so. Ja, aber die Event loggst du doch so auch.
Ja, aber so kannst du dann, gut, ich könnte sie dann sortieren und anzeigen lassen, aber so hast du dann, guckst halt in den TB rein und siehst du dann auf der Karte, wo du überall warst. So, ne?
Okay.
Und ich habe die auch teilweise dann wirklich, also ich lege die dann auch nicht aus für andere zu discovern, sondern ich habe die dann einfach mit und sage dann so, die war da, die besucht den Cache und fertig. Nur so für mich, so just for fun, so ein bisschen. Okay. Ne?
Also ich habe einen um den Hals hängen und einen habe ich am Armband, am Handgelenk. Aber das ist noch nie discovered worden.
Das passiert dann im Juli.
Ah. Schauen wir mal. Ja.
Gleich, wenn ich dich begrüße und dir die Hand gebe, dann werde ich die gleich festhalten und zack.
Da musst du aber eine Lupe mitnehmen, weil der TW-Code, der ist sehr, sehr klein. Also da muss sogar ich gucken, ganz nah dran. Also das ist schwierig. Okay. Und auf dem Anhänger, den ich um den Hals habe, da steht überhaupt kein Code drauf. Das fand ich auch dämlich. Also da habe ich mir sogar im Handy notiert, damit ich, falls jemand auf mich zukommt und sagt, das ist doch ein Coin, kann ich den discovern, dass ich den Code dann überhaupt dabei habe. Das habe ich nie verstanden. Das war so ein Zeichen, wie die Tuareg in Marokko haben. Das war so eine Coinserie.
Ach so, ich wollte gerade sagen, du hast den falschen um. Weil es gibt auch, wenn du diese TPs kaufst, gibt es immer noch so ein Copy-Teil dazu, weißt du? Du weißt?
Gott. Wie dämlich hältst du mich denn eigentlich? Lauf ich damit so nach?
Er schweigt.
Ja, ja. da habe ich was eingekauft hier. Sehr schön. Ja, gut. Dann nochmal danke an Christian für die tolle Übersetzung wieder. Ich habe auch heute mal reingehört, habe mich leider nicht so konzentrieren können. Ich habe es auf der Arbeit gehört und da muss ich ja doch ein bisschen noch nebenbei arbeiten. Sie waren diesmal sogar, glaube ich, zu viert oder fünf da gesessen und haben alle dazu Stellung genommen, zu dem, was sie da gerade so erfunden haben und wieder eingeführt haben. Aber ansonsten wieder sehr interessant und schauen wir mal, was dann nächsten Monat wieder kommt vom HQ.
Ja.
Gut, dann hätten wir hier eigentlich an dieser Stelle Cache-Tipps. Aber weder ich war beim Cachen, noch du hast einen eingesammelt, der erwähnenswert wäre, oder?
Ja, nee. Also ich habe ja wirklich nur ganz wenige gemacht und vielleicht, ja, also nee, nichts wirklich empfehlenswert, das muss ich leider so sagen.
Aber wir gehen beide in Urlaub und dann schauen wir mal, ob wir dann was finden, oder?
Schauen wir mal, genau.
Okay. Gut, dann würde ich sagen, an dieser Stelle nochmal herzlichen Dank an Björn für das tolle Interview. Und wenn du dann wieder mal zum Cachen gehst, dann halt uns bitte auf dem Laufenden und dann würden wir uns freuen, wenn du wieder bei uns zu Gast sein würdest und deine Erfahrungen uns mitteilen würdest.
Ja, das hat Spaß gemacht mit dem Björn, ja.
Ja. Okay, dann war es das wieder für diesen Monat und ich hoffe, ihr horcht auch nächstes Mal wieder rein. Macht es gut bis dahin, geht schön raus zum Cachen und Servus.
Bis dahin. Tschüss.